Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review, aufgenommen am 20. März und es ist die Folge 71. Wie immer mit dabei, mit hervorragender Tonqualität und ausgezeichnetem Internet, die Sandra. Hallo Sandra.
Hallo Daniel. Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben.
Schön, dass wir uns überhaupt verstehen.
Ja. Ja, wir haben uns eine halbe Stunde lang nicht verstanden. Ne?
Das war... Wir waren wirklich sehr, sehr kurz davor, dass wir die Folge einfach verschieben. Also ich habe schon einen Kalender offen gehabt und habe nur noch darauf gewartet, dass jetzt gleich der normale Telefonanruf kommt. Und
der kam.
Ja, der kam auch irgendwann. Ja, also wir sind schon direkt bei den Hausmitteilungen. Ja, was war passiert? Also eigentlich ganz klassisches Setup. Und da wir jetzt schon seit ein paar Tagen nicht mehr aufgenommen haben, war ich in Discord unterwegs. War alles schön am Einrichten. Und dann kam der Signal-Video-Call von der Sandra. Ah, habe ich gedacht, stimmt, wir waren ja auf Signal gewechselt. Und ich sag mal, die Audioqualität, aber das kannst du besser beschreiben, war wahrscheinlich nur so mittel.
Also das fing super an. Super, also super ist natürlich auch relativ. Denn das klang so, als ob du im Wasserglas sitzen würdest. Aber ich konnte die noch verstehen. Ich habe gesagt, ja gut, fürs Vorgespräch reicht das ja vollkommen aus. Aber dann fingst du an, das so zu verbessern und dann war das so. Und ich so, nee, sorry, die Sprache spreche ich nicht.
Dazu muss man sagen, das Vorgespräch nehmen wir meistens mit irgendeinem Mikrofon auf oder ich zumindest, was hier rumsteht. Und die richtige Aufnahme dann über Studio Link, dann mit Headset und besserer, in Anführungszeichen, Qualität. Ja, und das hat, ich habe auch irgendwann im Signal ja dann umgewechselt auf mein Headset, weil ich dachte, ja gut, das wird hier wohl klappen, aber Signal mochte uns nicht.
Genau, na gut, dann haben wir gesagt, alles klar, dann gehen wir gleich ins Studio Link und dann war das halt nur ein Rumgestottere und nicht, weil wir gestottert haben, sondern weil die Internetleitung und dann fing das Debugging los. Ich habe einen Übeltäter gefunden, bei mir im Netzwerk wurde erstmal ein Backup hochgeladen, was die Bandbreite mir geklaut hat. Und dann hat mir mein Speedtest gesagt, ja, sind irgendwie Pakete gehen verloren, warum auch immer. Dann Mobilfunk wollte nicht. Und da habe ich gesagt, ich rufe den Daniel mal an per Handy.
Ja, ich habe währenddessen auch Speedtest gemacht, der war aber genauso gut wie immer. Ne? Dann hatte ich hier, ich habe ja eine Firewall drin, die in Verdacht, dann habe ich die mal ausgeschaltet. Hat aber auch keinen Unterschied gebracht und irgendwann hat es dann geklappt, da waren wir plötzlich beide in Chrome. Beziehungsweise Chromium, du?
Ja.
Also das kann es ja auch nicht sein. Dann haben wir zurückdebuggt, also die abwechselnd ist immer einer zu Firefox gegangen. Und dann waren wir beide in Firefox, dann war es wieder gut. Hat die Sandra aber Schiss bekommen.
Ja.
Und ist jetzt heute im Chromium unterwegs und ich bin hier Leben am Limit im Firefox Developer Edition. Also so richtig on the edge. Genau.
Nee, das wollte ich jetzt nicht... Nicht gefährden, die ganze Aufnahme.
Und ich habe übrigens eben, das habe ich noch gar nicht erzählt, als ich Chrome geöffnet habe, nach etwas längerer Zeit, ne, ist jetzt erstmal mein privater Rechner, den habe ich jetzt auch nicht jeden Tag offen, Chrome schon gar nicht. Ich bin so ein Safari-Nutzer normalerweise. Außer für den Podcast, da nehme ich dann Firefox für Studio Link, weil das ganz gut geklappt hat und auch jetzt wieder klappt. Da habe ich Chrome aufgemacht und hat er mir erstmal erklärt, welche Erweiterungen alle nicht mehr klappen, ne, weil wir ja da umgestellt haben. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, da habe ich schon keinen Bock mehr drauf. War ich kurz davon, einen anderen Browser zu installieren. Aber naja, jetzt bin ich doch wieder im Firefox. Du hast ein Chromium und wir fühlen uns wohl, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und freuen uns auf die Folge.
Definitiv. Ja, und die Folge, ich sag mal, die sollte eigentlich früher kommen. Also sowohl die Folge, die ihr heute, wenn ihr heute direkt den Podcast hören könntet, also am Tag der Veröffentlichung der letzten Folge, nehmen wir jetzt gerade die neue Folge auf. Also auch ein kleiner Rekord. Aber irgendwie hat es nicht geklappt.
Nee. Also ich glaube, wir haben aufgenommen, kurz bevor ich im Urlaub gefahren bin.
Mhm.
Und da war ich im Urlaub. Und da hat sich, gab es einen Beinbruch in der Familie. Und da darf ich halt Krankenschwester spielen. Und dann habe ich auch, glaube ich, einen Aufnahmetermin auch dann verschoben, gesagt, sorry Daniel, das wird mir alles hier zu viel. Ja, und dann, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, die Shownotes, glaube ich, erst letzte Woche mal geschrieben, ne?
Ja, ich habe dir irgendwann gesagt, dass ich jetzt angefangen habe zu schneiden. Also, du hattest schon relativ lange, würde ich sagen, die Rohfassung, die mache ich ja verhältnismäßig schnell, die hat diesmal auch länger
Ja.
gedauert. Aber Rohfassung ist wirklich nur, ich hole beide Audiospuren, richte die grob miteinander aus und schneide Pausen raus, weil ich das automatisiert machen kann und dann kriegst du so eine erste Datei zum Reinhören.
Und ich glaube,
Das war auch noch die unzensierte Variante.
naja, die lag auch noch 2 Wochen bei mir rum, da gebe ich zu.
Ja, und ich habe jetzt auch mit dem finalen Schnitt erst so richtig diese Woche angefangen. Oder nee, letzte Woche, Ende letzter Woche. Und ja, also bei mir ist, meine Ausrede ist, ich arbeite ja im Consulting, ich habe das Projekt gewechselt, hatte ein paar Wochen doch einiges an Fahrerei und dann fehlte die Muße. Da muss ich einfach sagen, wenn du so eine anstrengende Woche hast, dann fehlt so ein bisschen die Motivation, das Schneideprogramm zu öffnen und mal die Folge durchzuhören und anzupassen. Ja. Aber wir geloben Besserung. Also wir glauben, eine Folge schaffen wir dieses Jahr noch.
Ja, aber nur eine.
Ja, also ich,
Nein, Quatsch.
also.
Ich glaube, wir, also sag mal so, die Termine für die nächsten Aufnahmen sind in Kalender gesetzt und die fallen halt aus, wenn etwas außer der Reihe was passiert.
Genau, also bei mir ist ja die Gefahr, das fängt jetzt so ganz langsam an, ne, dass wir spontan mal ins Krankenhaus fahren. Ich meine, normalerweise, wir haben jetzt noch ziemlich genau noch Auszählung 2 Monate, aber wer weiß, ne? Und ja, das würde, ich denke mal, dass da irgendwo im Mai davon auszugehen ist, dass mal eine Folge gestrichen wird. Da gehe ich fest von aus momentan,
Ja.
ne? Und. Aber ansonsten stehen die Folgen. Spricht eigentlich im April jetzt auch. Und das sind wieder Aussagen, die bereue ich beim. Ich sehe mich schon das hören und denke so, oh Gott, da war ich aber motiviert, optimistisch, ne? Also Stand heute, am 20. März um 20:52 Uhr, habe ich ein gutes Gefühl, die nächsten Termine, das wird schon klappen.
Ja, am nächsten Termin sollte. Ja, ich komme von der Javaland recht relativ früh nach Hause. Deswegen sollte da nichts im Wege stehen.
Ist schon wieder
Hier ist
Javaland.
schon wieder Javaland, ja.
Krass. Also ich habe auch die E-Mails mitbekommen, habe es aber nicht so aktiv gelesen, ehrlicherweise, weil ich wieder hin, weil ich nicht hinfahre. Aber ja, stimmt, jetzt haben wir ja die Zeit.
Ja, eigentlich, sagen wir mal so, früher, da wären wir schon nach der Javaland, aber aufgrund dessen, dass wir die Location gewechselt haben, sind wir jetzt erst im April.
Ja, krass, dann ist ja die nächste Folge schon quasi fertig, thementechnisch.
Ja.
Schön mitschreiben,
Genau, mache ich. Wenn ich mal im Talk gehe, genau.
ja, also auf jeden Fall, das hat uns eben auf jeden Fall mal ein bisschen aufgehalten, um jetzt wieder den Bogen zu kriegen. Oder nicht jetzt gerade, sondern die letzten Wochen. Ja. Und wir hatten am Samstag Ready for Real
Oh
Life.
ja, genau, mit Anhang.
Mit, genau, das war ja auch eigentlich, als ich jetzt die Folge gehört habe, gedacht, oh, das hatten wir ja vor ein paar Wochen vor. Ja, und dann ist ja ein bisschen was dazwischen gekommen.
Ja, ach ja, das dann, ich glaube, in der letzten Folge, da bin ich schon erkältet reingegangen, ne? Und dann ist es zum Wochenende richtig ausgebrochen und sag mal so, das war halt eigentlich nur eine Erkältung, aber trotzdem mu muss ich meine Bezahlung ja nicht durch die Weltgeschichte halt fahren. Und
Eben. Und ja, so mit schwanger, ja,
ja,
Frau
genau.
hier und allem, ne, wollten wir auch nicht riskieren. Und ich glaube, dass wir uns auch gerade erst von was erholt hatten. Also von unserer Seite war es zwar grün, aber wir hatten gerade erst irgendwie wieder so eine Fuhre Kinderviren hinter
Ja,
uns. Also.
und dann schrieb die Sandra und alles so, nein, nicht die nächste Fuhre. Nee, aber sag mal so, auch wenn das nur eine Erkältung war, an den Samstag, da saß ich auf der Couch nur mit Kamillentee und hab die Welt Welt sein gelassen. Das war schon vollkommen in Ordnung, dass ich nicht durch die Gegend fahren musste.
So ein Wochenende hatte ich auch. Da bin ich freitags, habe ich noch gearbeitet. Meine Frau war nicht fit. Und ich bin dann noch einkaufen gegangen, habe alles so fürs Wochenende geholt. Und dann habe ich mich einfach auf die Couch gelegt und war danach 2 Tage krank. Also das war wirklich so mit letzter Kraft noch das Essen ins Haus gebracht.
Und Feierabend.
und dann war so richtig Feierabend. Also das war. Ja, aber dann pünktlich Montag natürlich wieder fit, damit
Ja,
ich arbeiten
natürlich, du
kann.
bist ja auch ein guter Arbeitnehmer.
Ja, also. Wenn mein Chef das hört, ne?
Ja,
Fürs nächste
alles
Jahresgespräch.
für den Dackel, alles für den Club.
Genau. Genau. Und was auch Zeit gekostet hat, ist nämlich das nächste in Hausmitteilungen. Ich habe auf der Kaffeefront nachgerüstet. Oder überhaupt aufgerüstet, je nachdem, auf welchem Level da die Zuhörerinnen und Zuhörer sind. Und zwar habe ich nicht auf die Sandra gehört, die ja schon in der vergangenen Folge mal sich sehr darüber gefreut hat, dass der Axel
Genau, Betonung auf gefreut.
auf den Siebträger gewechselt ist. Und ich habe bei der Bestellung immer die Sandra gehört. Das ist wirklich, ich habe viel an dich gedacht in der Zeit. ja, aber ich bin jetzt auch in das Team Siebträger gegangen und habe mir, also ich habe eher, würde ich jetzt mal sagen, in der Einsteigerklasse, vor allem beim Siebträger eingekauft. Da ist das eine De'Longhi Dedica geworden. Die genaue Bezeichnung schreiben wir in die Shownotes. Und habe einen Tick mehr ausgegeben für die Mühle. Das habe ich gelernt, dass das, oder in der Internetrecherche gelernt, dass die Mühle eigentlich wichtiger ist als der Siebträger. Ja, und habe dann erstmal so richtig viele Kaffeebohnen über den Jordan geschickt. So richtig viele. Ja. Das muss man eigentlich dann noch bei der eigenen Kalkulation mit draufrechnen, dass das doch ein Weilchen dauert, bis man da alles eingerichtet hat. Ja, aber Axel fand den Espresso am Ende ganz gut, ne?
Genau. Und wir haben und damit haben wir eine offizielle Ready for Review Kaffeemühle. Denn du hast
Genau,
die
das
genau,
Smart, ja.
du hast nämlich das genau das Modell geholt, was wir auch haben.
Genau, der Smart Grinder Pro. Und also für diejenigen, falls ihr mal mit dem Siebträger überlegt, das Spiel mitzumachen, kann ich ja mal ein bisschen mehr dazu erzählen, so aus meiner Sicht, ja.
Tu, also meine Sicht ist, tu's nicht. Tut's einfach
Also ist,
nicht.
man muss sich bewusst sein, worauf man sich einlässt. Das erste ist, daraus ziehst du meiner Meinung nach erstmal kein Lungo, ne? Also keinen normalen Kaffee. Das muss dir bewusst sein. Aus dem Siebträger ziehst du normalerweise einen Espresso oder einen doppelten Espresso. Das kann
Genau.
man mit heißem Wasser strecken, ein Americano nennt sich das. Das ist auch okay, also ich trinke das auch manchmal. Aber du hast eigentlich eine Espressomaschine. Das muss man, ist glaube ich erstmal das Erste. Klar, es gibt jetzt wieder bestimmt irgendjemanden, der das super gut weiß und der dann für mehr Geld vielleicht was anderes gekauft hat oder vielleicht auch smart für weniger Geld was Besseres, will ich gar nicht bewerten. Aber ich sage mal so, klassischer Siebträger ist erstmal Espresso, was daraus kommt. Das muss einem bewusst sein, würde ich erstmal so als erstes sagen. Die Einstellung ist, es dauert, weil du musst natürlich gucken, du hast so verschiedene Faktoren, wenn du den Espresso zubereiten willst und eine gute Qualität haben willst, und deshalb habe ich auch so viele Bohnen verbrannt, du hast ja deine Mühle und du musst in der Mühle eine gewisse Menge Grammzahl an Kaffeepulver mahlen, das musst du deinem Siebträger, also das, was du in den Siebträger, also da reinhängst in die Maschine, passen. Ja, bei mir 16 Gramm. Und wenn du diesen Espresso dann beziehst, also die Bezugszeit, musst du 32 Gramm, also die doppelte Menge, die 2 zu 1 ist so eine Standardmischung, 32 Gramm Espresso innerhalb von, ich sag mal, 25 plus x Sekunden, wo das Wasser durchläuft, also das Wasser wirklich runterläuft, dein Siebträger rausbekommen. Sonst ist es zu sauer oder zu bitter. Ja, und deshalb bist du da mit so einer Bohne an ganz vielen Faktoren die ganze Zeit, und du bist eigentlich die ganze Zeit den Siebträger am Einstellen, weil du versuchst natürlich die Zeit, den nach Gewicht, dass du diese 32 Gramm bei mir, das kann anders sein bei euch, da müsst ihr euch schlau machen, was da in euren Siebträger reinpasst, rausziehst. Dann stoppst du parallel die Zeit und guckst, ob du in diesem Zeitrahmen bist, je nachdem. Ob das jetzt schneller oder langsamer bist, weißt du, du musst die Mühle wieder anders einstellen. Dieser Smart Grinder Pro geht nicht nach gemahlenem Gewicht, sondern nach der Zeit, die er mahlt. Da musst du also auch, kannst auch nicht so beliebig rumdrehen, ne? Das heißt, du hast immer so wieder ein, zwei Bezüge, bis du die Maschine mal oder bis du die Mühle wieder richtig eingestellt hast. Dann bist du wieder am Siebträger dran, bist am Rumprobieren und kannst natürlich Glück haben am Anfang, aber ich weiß nicht mehr, was Axel als Mahlgrad gesagt hat, den er da drin hatte. Der war aber, obwohl es dieselbe Maschine war, komplett anders als meine.
Ja, und also die, unsere Überlegung war mit der Mühle ja auch, da sie ja programmierbar war oder ist, und ich ja ka auf Kaffeefilter umgestiegen bin, dass du beides halt damit halt umstellen kannst, natürlich die Bohnen raus und dann wieder umstellen kannst. Aber da bei der Umstellung, das hat das den Axel da ständig versemmelt, sodass ich für meinen Filterkaffee jetzt die gute alte Tchibo-Kaffeemühle hingestellt hat, weil die für Kaffee, Filterkaffee vollkommen ausreichen. Sodass
Genau,
die,
also das muss man auch wieder sagen,
ja.
bei dieser Mühle, auch wenn du dieselben Einstellungen am selben Gerät hast, also und die Geräte untereinander sind schon unterschiedlich. Das heißt, ich könnte jetzt meine Bohne nicht einfach bei euch reintun, meine
Ja.
Einstellung übernehmen und bekomme dann um hundertprozentig das raus, was ich gerne hätte. Ich gehe mal davon aus, ich bin in der Nähe, aber ich bin auf jeden Fall, irgendwas wird nicht passen.
Ja, und dann
Und
ist der
wenn du dann
Siebträger ja
sagst,
anders, ne?
ja, der Siebträger ist auch anders, genau, aber ja, genau, also aber auch wenn 18 Gramm, ne, muss ich
Ja.
auch erstmal haben und das Problem ist auch, die Maschine ist nicht so hunderttausendprozentig korrekt. Das heißt, wenn du einfach mal hochdrehst und sagst, jetzt gehe ich mal den Mahlgrad Filterkaffee, wo du nicht diesen Aufwand hast. Du weißt ungefähr, da ist Filterkaffee, das passt. Filterkaffee ist da, ich sag mal, ein bisschen, der verzeiht ein bisschen mehr als das beim Espresso. Aber wenn du dann wieder auf deine Einstellung zurückgehst, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass du es doch nicht richtig getroffen hast. Und dann bist du wieder am Feinjustieren. Und das ist natürlich der absolute Overkill, dass du, wenn jemand einen Filterkaffee gemacht hat, dann danach wieder den Espresso einstellen muss. Also zumindest, und jetzt sind wir jetzt schon zwei mit Axel und mir, wir hatten da, glaube ich, beide keinen Bock drauf. Ja? Und ich bin auch Team, entweder habe ich für einen Filterkaffee einen ganz normalen Kaffee im Haus, einen gemahlenen. Da bin ich nicht so ganz so empfindlich beim Filterkaffee. Oder zweite Mühle. Und die kann billiger sein. Ne? Also Tchibo Standardmodell oder so. Ich habe da auch noch eine billigere da. Ja.
Naja, ich habe mich halt daran gewöhnt, das halt Kaffee frisch zu mahlen und das ist halt, und da ich halt jeden Tag Filterkaffee trinke, da habe ich mir gesagt, also wenn Axel sein Spielzeug und seine Qualitätsgedöns kriegt, dann möchte ich wenigstens mit dem Filterkaffee so, wie ich ihn haben möchte.
Und witzigerweise, jetzt hatte ich die letzte Woche ja Handwerker hier im Haus und den habe ich auch immer morgens einen Kaffee gemacht und da habe ich natürlich keinen Bock, das am Siebträger zu machen. Und wir haben dann klassisch, ich sag mal, eine grüne Packung Kaffee gekauft mit einer Krone drauf und habe dann beim Handfilter den Kaffee gemacht.
Ja, genau, so mache ich den auch.
Also ich mache das sehr gerne, ich finde das wirklich, ich mache das wirklich gerne. Ne? Ich habe hier so ein Hario, heißen die, glaube ich.
Genau, ja.
Und da bin ich auch wieder so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Also da habe ich mir dann auch immer wieder meine Tasse abgezweigt. Zwischendurch ist so ein guter Filterkaffee. Und das war jetzt, wie gesagt, daher sage ich das auch, beim Filterkaffee, der verzeiht einem mehr. Und ich weiß, manchen Leuten da steigen jetzt die Nackenhaare auf. Ne? Ja, kann man auch mal trinken.
Ja.
Aber dann, wie gesagt, zwei andere Mühle, also so wie du das auch machst. Und da hast du wahrscheinlich nicht Ewigkeiten rumjustiert, bis du es richtig hattest.
Nee, also da habe ich eine Einstellung und los ist. Und wenn ich die jetzt umstelle, wenn ich mir zum Beispiel Mokka, also was ich zum Beispiel gemacht habe bei den ganzen Versuchen von Axel, da ist ja immer ein bisschen Espresso-Kaffeepulver übrig geblieben, weil das mit seinen Grammzahlen nicht passte. Und da habe ich gesagt, bevor du den rausschmeißt, tu es mit den Tupperdose, sammel das am Tag. Und dann habe ich am Nachmittag halt einen Mokka-Kaffee daraus gemacht, ja. Hat auch wunderbar geschmeckt. Und wenn ich dann keinen
Ja.
Bock habe auf Espresso, aber auf Filterkaffee auch keinen Bock habe, dann schnappe ich mir meine Mühle, mache das da was feiner und mach dann mehr aus dem Mokka. Und Mokka ist halt auch, verzeiht ja auch sehr vieles.
Eben, also es ist halt einfach eine andere Zubereitung, das muss
Ja.
man halt immer sagen, ne? Und ich finde, beides hat so seine Zeit. Also ich trinke morgens wirklich manchmal gerne so meinen Espresso. Also das mag ich einfach gerne, so ein doppelter Espresso. Richtig, richtig gut. Oder es kann auch mein Cappuccino morgens zum Frühstück sein, gerade so am Wochenende. Aber mal unter der Woche. Also auch ein Filterkaffee hat so seine Berechtigung. Kann ich jetzt nicht sagen, dass der schlecht ist.
Auf jeden Fall.
Genau. Genau. Und damit ich nicht der Einzige bin, der shoppen war, warst du auch so selbstlos und hast dir auch was Neues gekauft.
Ja, genau. Und zwar, da jetzt Axel halt Zeit hatte und ich weniger Zeit hatte, ist mein Pile auf Zeitschriften hier immer gewachsen. Und dann kam irgendwann mal die X in der dritten Runde, wo ich sie ungelesen in die Ecke getan habe. Und hat Axel mal auch gefragt, meinst du nicht, dass es hier langsam hier zum Altpapierlager wird? Ich so, ja, ist schon was dran. Und da habe ich gesagt, naja, wann lese ich überhaupt mal was, zeitungsmäßig, halt, wenn ich unterwegs bin, auf dem Handy oder doch auf dem PC. Und habe ich dann gesagt, okay, da habe ich jetzt alle meine Zeitschriften halt auf digital umgestellt, habe diese Altpapiersammlung einfach mal zum Müll gebracht. Und dem Zuge habe ich mir gedacht, na, da könnte auch ein neues Tablet her. Und ich hatte berichtet, dass mein kleiner Bruder ja diesen H-Pad geholt hat, ist auch damit wunderbar zufrieden. Und die haben jetzt zu Weihnachten auch ein neues Topmodell rausgebracht mit Folie, Case und 200 Euro kostet das Ding. Habe ich gesagt, da holst du das mal. Nur dann habe ich gesehen, okay, die haben einen Chip drin, wo nur 4G geht. Ich wollte nämlich was mit mobiles Internet. Und da habe ich gesehen, dass Samsung halt ein A-Tablet im Angebot hatte für 250. So habe ich dann mir doch einen Samsung geholt, aber aufgrund dessen, dass er da 5G halt angeboten hat. Ja, und somit habe ich das eingerichtet und ich habe festgestellt, dass ich da zumindest, wenn ich jetzt unterwegs bin, dann doch jetzt mehr Zeitung lese, aufgrund dessen, dass ich ja die Zeitschrift nicht, also ich muss nicht dran denken, die Zeitschrift mitzugehen, nehmen, sondern habe das dann halt auf dem Tablet oder auf dem Smartphone und dann, wenn ich dann halt irgendwo Wartezeiten habe, dann statt Doomscrolling lese ich den Artikel dann in der Zeitung halt. Und das
Ja, da kann ich dir
komischerweise
nur
geht.
empfehlen, dir die DC Unlimited App zu holen. Dann kannst du auch noch Batman lesen, ja?
Ja, aber manchmal sollte ich doch noch was für meine Bildung tun.
Ja, ist das keine Bildung?
Ja,
Hallo?
das ist eine andere Art Bildung.
Ja, siehst du?
Ja, aber außerdem, ich habe hier noch hier mein Pile of Comics hier noch stehen, ne?
Ja. Ich hab aber den Karton, den du hier vorbeigebracht hast, den habe ich jetzt schon weggeräumt. Und
Nein, das
ist
hast du
schon
Platz.
alles. Ja.
Und
Wir haben jetzt kein Bild, aber ich hab den schon komplett weg. Also
okay,
das
okay.
ist, ich schicke dir jetzt gerade einfach mal, das hilft jetzt den Hörern
Ja,
nicht.
ich weiß, aber mir hilft das.
genau. Da ist die Frau Pasig.
Ja.
Da siehst du, dass ich da sogar. Siehst du, also ist noch nicht perfekt, ich muss ihn auch noch sortieren und alles, aber.
War so wenig. Ich dachte so bei dem Gewicht, was ich da geschleppt habe, habe ich mir gedacht, das musste mindestens ein ganzes Regal.
Nö, also da waren jetzt auch noch einige von mir dabei. Also von den Sachen
Ach
würde
so,
ich jetzt
okay.
sagen, was ich hier geschickt habe, ist ein Viertel, vielleicht sogar fast die Hälfte. Ja, doch fast die Hälfte von mir.
Okay.
Du hattest halt ein paar von diesen dicken
Ja, okay.
Omnibussen dabei, du hattest viele Bände dabei, also Hardcover.
Und
Und
das.
das summiert sich.
Ja.
Und ansonsten, ja, also ein paar Comics. Ja, also das ist, ich weiß zwar nicht, was ich mache, wenn du das nächste Mal kommst, aber.
Ja, Axel hat jetzt schon ein bisschen Angst, weil ich habe mir von dir ja Umzugskartons und meinte so, was hast du damit vor? Ich so, keine Sorge, Axel, ich ziehe nicht aus. So nur die nächsten Comics. Und dann habe ich geguckt, ja, wo haben wir denn noch Comics? Ich so, ja, in den Schränken.
Ja.
Oh.
Ja,
Okay.
ja.
Ja, und der Lagerungsservice Parsec, war zu deiner Zufriedenheit?
Ja, alles super. Du hast zwei Comics falsch rum in die Folie getan. Also meine ich ernst, zwei oder drei waren falsch einsortiert, habe ich gedacht, oh, ich muss mir noch die Dinger umdrehen. Ja,
Nein,
habe ich aber geschafft.
wie konnte ich das bloß?
Ja, ist jetzt hier schon mal ein Klassenbucheintrag,
Ja,
ein
ja.
negativer, ne? Also das ist.
Bei den nächsten werde ich besser drauf achten.
Und ich muss halt mir jetzt irgendwann mal, du hast jetzt gesehen, also ich glaube, es ist jetzt nicht ganz schlimm, aber ich muss noch mal sortieren und ja, ich darf mir auf jeden Fall erstmal keine kaufen. Aber ich habe nämlich keinen Platz dafür. Also das ist, ich habe echt noch ein bisschen rumgeräumt hier, damit ich den Platz da oben frei habe und alles. Und ich habe auch noch ein bisschen Potenzial hier zum Rumräumen. Aber ich habe echt verdrängt, wie viele das waren.
Na gut, also ich glaube, der war schon richtig gut voll, ne?
Ja,
Ja.
also der war ja auch nicht ganz leicht,
Ja.
ne? Also mein Ego hat's geschafft, aber
Oh, ja, wie ging es eigentlich deinen Rücken am Sonntag?
alles gut. Also ich habe
Okay.
nichts gespürt. Also das war der, also der Sandra wollte ja komischerweise kaum, dass sie hier war, dass der Karton aus ihrem Auto verschwindet und ist dann mit mir dahin und hat gesagt, ja, dann heb du den aber jetzt raus. Ich habe ihn schon reingehoben und ich habe ihn mit einer Hand den Karton so angepackt und er hat sich einfach null bewegt. Also so gar nicht, gar nicht. Und habe ich schon gedacht, ach du meine Güte. Und bevor du ausgesprochen hast, dass du ja geschummelt hast, wie du den Karton da reinbekommen hast, nämlich du bist ja dann mehrfach gelaufen und hast den Karton wieder gefüllt, habe ich die Testosteron-Karte gespielt. Und nur gesagt, Sandra, schnell zur Tür, schnell zur Tür. Und habe ich auch geschafft. Also Rücken war alles okay. Also,
Die Frage
ja.
war gewesen, hast du das alleine in den Karton in den Auto? Ich so, ja, habe ich. Es war ja nicht die Frage, wie ich diesen Karton ins Auto
Ja,
gesteckt habe.
genau. Und, aber es war jetzt keine Ego-Sache. Ich wollte eigentlich nur die. Ich dachte, ich schaffe das und es war jetzt auch nicht so weit. Ne? Hab hier mein Büro quasi direkt neben der Haustür, aber ja.
Naja, ich habe mir auf jeden Fall
Jetzt
Sorgen
ist hier
gemacht
was
um
voll.
deinen Rücken.
Alles gut, alles gut. Also der ist. Ja.
Ja. Naja, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall, ja, ich, die digitale Form von Comics ist wäre ganz cool, aber da ich hier noch die einen anderen Stapel habe, werde ich da erstmal da nochmal durcharbeiten müssen. Was heißt
Kann ich
müssen,
auf jeden Fall,
wollen?
also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe seitdem fast nichts mehr comic-technisch gekauft. Also das Einzige, was ich gekauft habe, war jetzt hier, und das gehört eigentlich, das erwähne ich in Konsum. Ich schreibe nochmal gerade in Konsum was und ja.
Na gut. In der Zeit können wir ja mit der nächsten Kategorie, nicht, das Neue ist sie nicht, aber mit der nächsten Kategorie, und zwar Daniels Lieblingskategorie, Kochen mit Sandra. Und heute gibt es wieder was aus der schnellen Küche, nämlich Kartoffelkürbis mit Zucchini. Und eigentlich ist es ein Kartoffelkürbis-Rösti mit Zucchini. Und zwar zuerst macht man den Rösti, nämlich mit Kürbis und Kartoffeln. Dazu nimmt man eine große Kartoffel, schält sie. Man nimmt einen Kürbis, am besten so einen Hokkaido-Kürbis, 300 Gramm. Den befreit man halt von den Kernen. Und dann muss man die Kartoffel und den Kürbis halt grob reiben. Dann wird der Kartoffel und den Kürbis mit bisschen Thymian vermengt und mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und dann nimmt eine Pfanne, wo ihr dann daraus halt zwei große Rösti goldbraun braten. Eigentlich sollte so viel Stärke sein in den Kartoffeln, dass sie nicht so auseinanderfallen. Bei mir hat es irgendwie beim ersten Versuch nicht geklappt, so habe ich beim zweiten Mal ein Ei reingepackt, damit das besser zusammenhält, und das hat ganz gut funktioniert. Also wenn das auf Anhieb nicht funktioniert, ein Ei drauf und dann würde das auch passen. Wenn Rösti halt am Braten ist, dann nimmt ihr eine Zucchini, am besten mit so einem Sparschäler in Streifen schälen und bis ihr das Kerngehäuse seht. Dann nimmt ihr diese Zucchini-Streifen, vermengt das mit Crème fraîche, also ein Esslöffel und ein bisschen Zitronensaft hinzugeben und etwas, ein Esslöffel Olivenöl dazugehen und dann halt wieder mit Salz, Pfeffer würzen und eine große Schüssel miteinander vermengen. Wenn dann euer Rösti fertig gebraten ist, verteilt ihr das auf den Teller, also pro Teller ein Rösti, sodass ihr eine Mahlzeit habt für zwei Personen. Dann etwas mit Zucchini dann anrichten da oben drauf und dann, wenn ihr es doch noch dekorativ haben wollt, bisschen Minzblätter drauf und mit Granatapfelkernen bestreuen und fertig ist das Mittagessen. Ich gebe zu, Minzblätter und Granatapfelkerne habe ich dann irgendwann auch mal weggelassen.
Ja, muss man ja dann da haben. Also
Ja.
ansonsten kaufst du einen Granatapfel und wobei die kann man auch so, die kannst also Granatapfelkerne kannst auch lecker auf den Joghurt oder so essen.
Ja,
Ich finde die
natürlich. Also
eigentlich
ja, genau.
immer.
Also ich bin jetzt nicht der Granatapfel-Fan, deswegen ich würde das jetzt einfach nur fürs Gericht kaufen. Aber im Grunde gebe ich dir recht. So, unsere Checkliste. In der Mittagspause kochen essbar, auf jeden Fall. In der
Würdest du
kleinen,
sagen,
bitte.
also gut, in der Mittagspause, wie lange hast du denn dann gesessen, wenn du das kochst?
Also eine Viertelstunde.
So schnell?
Ja.
Mit allem schneiden und machen und
Ja,
tun?
das ist halt nicht, also eine Kartoffel schälen. Dann reiben, Kürbis ist auch nicht groß, reiben. Also eine Kartoffel reiben ist eigentlich schnell gemacht. Du musst, 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 musst,
Ja
musst.
gut, ja.
Also das ist jetzt für zwei Leute, ne? Das Essen.
Also ich hab jetzt gerade nur gedacht, so dieser Gesamtaufwand klang jetzt beim Zuhören, ne? Ich habe
Ja.
jetzt nicht aktiv drüber nachgedacht, wie viele Sekunden brauche ich, um eine Kartoffel zu reiben. Ich dachte nur an dieses, okay, das ist jetzt schon viele Zutaten, die da drin sind. Und gut, du kannst natürlich den Abwasch auch nach der Mittagspause machen, aber für mich zählt das auch mal so ein bisschen mit rein in
Also,
den
okay.
Aufwand, ne? Also einfach so jetzt gerade, ich versuche nur meinen Gedankengang
Ja,
gerade so ein
alles gut,
bisschen.
alles gut. Also, wie gesagt, da ich ja diese Dinger hier erprobe, bevor ich sie in den Podcast bringe, Und es wird auch mittlerweile auch sehr, sehr akribisch nachgefragt, ob ich dieses Rezept wirklich in den Podcast vorstellen möchte, wenn ich was Neues mache.
Ist
Also.
eine Qualitätskontrolle eingeführt worden hier, ja? Also
Ja,
keine Kosten und Mühen gescheut.
nachdem man festgestellt hat, dass ja schon 50, mindestens 50 Rezepte auf unserer Homepage ist und die mittlerweile auch schon weiterempfohlen werden, seitdem wurde eine Qualitätskontrolle eingeführt. Naja, auf jeden Fall für zwei Leute, da ist es innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten ist das Essen fertig.
Okay, also dann ist es, ja, dann ist es auch im Großen und Ganzen, ja, okay.
Ja. Dann in der kleinen Büroküche kochbar. Finde ich von dem, was man machen muss, ja. Also man muss eine Reibe haben, ne? Ich glaube, eine Reibe ist, glaube ich, etwas, was man nicht unbedingt hat.
Ich jetzt auch gesagt, dass das nicht unbedingt sein muss, ja.
Und im Büro essbar auf jeden Fall, weil es kein Knoblauch ist und nicht komisch riecht. Und Skalierbarkeit zwischen nur ich und das ganze Team, ja, das ist halt, das könnte interessant werden. Weil
Also da würde ich dann ein
Reiben,
bisschen dran
genau,
zweifeln, ja.
Reiben skaliert halt nicht gut. Und irgendwann muss man halt auf eine Küchenmaschine umsteigen und das ist dann, glaube ich, das passt dann nicht mehr in die Relation.
Also, weil ich jetzt auch mal vermute, dass in den meisten Büroküchen keine Küchenmaschine mit
Genau.
Reibe ist. Also, außer es ist irgendwie, keine Ahnung, von chefkoch.de oder einen anderen.
Ja,
Dann
genau.
könnte ich es mir vorstellen, dass die sagen: Natürlich haben wir hier drei Küchenmaschinen. Also, ich sehe es so, also, ja, ich meine, wenn du es in der Mittagspause schon gekocht und gegessen hast, dann passt das. Ja.
So, und das war heute Kochen mit Sandra.
Genau, und auf jeden Fall leckeres Gericht, muss ich auch mal ausprobieren. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das Spiegelei letztes Mal doch noch in die Rezepte
Habe ich
geschrieben.
gesehen. Ich habe nämlich deinen Pull-Request gesehen und habe ich gesehen, dass noch ein Commit dazu gekommen ist.
Genau, und ich habe das geschrieben, ich habe den Podcast gehört, habe dann das Spiegelei, was wir darüber geredet haben, gehört, habe die Aufnahme pausiert, habe gesehen, oh, das fehlt ja noch. Ja, dann ergänze ich das mal schnell.
Naja, ich habe
Und
gesagt.
dann starte ich wieder und dann kam, ja, aber das müssen wir nicht reinsetzen. Das.
Ja, ich habe mich auch total gewundert, dass du das jetzt noch reingebracht hast. Aber ich habe gesagt, naja, wenn der so akribisch ist, dann bitteschön. Also, solange ich das nicht schreiben muss.
Ja, und ich habe das Rezept auch meiner Meinung nach einen Ticken besser beschrieben, als es auf der Originalseite ist. Also es ist jetzt nicht, dass ich einfach nur das Rezept rüber kopiert habe. Ja, genau, so viel Follow-up zum Spiegelei, ja, dem Highlight der Rezepte in unserer. Aber die Sammlung ist wirklich schon echt gut. Also das ist müssen wir bald irgendwie noch anfangen, nach Kategorien oder
Oh
sowas
Gott.
zu sortieren.
Ah, apropos, Sidekick. Ich habe eine neue Idee bekommen für unseren Podcast Rezepte-Seite, ob ich nicht demnächst meine Rezepte nicht sketchnote. Und da habe ich gesagt, na, eigentlich ist das doof, weil wir eigentlich jetzt gerade eine durchsuchbare Seite haben. Aber dann würde es mal, kam der Vorschlag, wir können ja ein Porträtfoto vom Sketchnote zum der digitalen Form des Rezeptes hinzutun.
Warum Sketchnoten? Was ist der Vorteil?
Weil es schön aussieht.
Ach, du machst Sketchnotes?
Mache ich nicht, aber ich habe jetzt am Sonntag einen Sketchnote-Kurs mitgemacht. Den ich zu ein also, ich habe Axel zum Weihnachten einen Sketchnote-Kurs geschenkt. Und da habe ich einfach mitgemacht bei der lieben Lisa. Die hat das richtig toll gemacht. Können wir auch gerne mal verlinken, den Kurs. Und naja, seitdem kannst du ein paar. Ich kann dir mein Käsekuchen-Rezept, was ich Sketchnote mal rüber schicken. So als Probe, Arbeitsprobe. Das
Dann musst
bisschen.
du aber auch, dann musst du aber auch nachliefern für die Rezepte, die drin sind, ne?
Ja, also ich kann das ja peu à peu machen.
Ja, kann man immer
Ja.
wieder. Ja, kannst gerne mal machen, dann bin ich mal gespannt und kannst auch, wenn du magst, natürlich auch online stellen und dann die Hörerinnen und Hörer entscheiden lassen.
Ja, kann man gerne tun. Ich schicke mal nachher mal, oder wenn diese Folge rausgekommen ist, eine Umfrage bei Mastodon, ob demnächst unsere Rezepte auch gesketchnotes werden sollen.
Da muss ich mir zwar nochmal übers Asset Handling bei uns. Also, das ist jetzt ist so eine kleine Anpassung.
Ja, ich weiß, also sag mal so, wenn du mir sagst, also wenn der Entwickler unserer Homepage jetzt sagt, nee, das ist zu viel Aufwand, können wir nicht hinkriegen, dann hat sich das erledigt.
Also, das Einzige, was. Doch, kriegen wir hin. Also, ich muss das. Ich hab's,
Genau,
ich hab
weißt
eine
du was, ich
Ahnung.
schicke dir erstmal das Foto vom Sketchnote, ob das deinen Anforderungen genügt. Und wenn du sagst, nee, so dolle ist das auch wieder nicht, Sandra, dann
Dann machen wir das, aber dann musst du deinen Käsekuchen natürlich auch als Rezept hier reinpacken. Das heißt nämlich, wenn ich an den Aufwand reinstecke, kann ich direkt das Sketchnote mit dem Rezept verlinken.
Kein Problem, in der Folge 72 kriegt ihr ein Käsekuchenrezept.
Okay, darauf kann man uns einigen.
Ja, wunderbar. Denn es heißt, nicht, dann heißt es nicht Kochen mit Sandra, sondern gibt es ein Kochen mit Sandras Spezial. Nennt sich genau. Backen mit Sandra.
Ja, das ist ja, hatten wir ja auch schon ein paar Mal.
Ja.
Also das ist, ja, kriegen wir hin. Sehr schön. Kommen wir zu Ramsch aus dem Modem. Heute eine reine Sandra-Kategorie.
Manche Sachen könnten wahrscheinlich auch zum Thema passen in der Folge, aber da ich das selber nicht ausprobiert habe, kommt das halt irgendwie Ramsch aus dem Modem. Aufgrund dessen, dass da er in Amerika ein bisschen am Durchdrehen ist, kam doch mal so nochmal ein Schwung auf, wie komme ich von US-Diensten runter. Und bei vielen Familien scheint das Thema zu sein mit Google Fotos. Ich glaube, das ist das Pendant von iCloud, von Apple, nur speziell für den Fall Fotos. Und da gibt es halt eine App, die man selber oder eine Applikation, Server-Applikation, die man selber hosten kann, ist mit Imich-App. Und das, was ich von den Bildern gesehen habe, ist vom Handling her, ich weiß nicht, ob die gut ist, aber sieht recht gut aus und soll vom Handling genauso gut sein wie Google Fotos. Also Leute, die nicht in der IT sind, möchten gerne mal das Look and Feel halt von den Apps haben, die sie halt bisher kannten.
Mhm.
Gut, die Frage ist halt, will ich das selber hosten? Was ich total erstaunlich fand, ich habe keinen Hoster gefunden, der das als Service anbietet. Also es scheint doch nochmal die Nachfrage nicht so hoch zu sein, weil für Nextcloud gibt es ja mittlerweile Provider wie Sand am Meer, aber bei der App scheinbar noch nicht.
Fotos ist auch wirklich, so jetzt als Mac-User, ne, und das ist wirklich meine große Angst, dass ich daraus migrieren muss. Weil die App, wenn einige jetzt über die aktuelle Version ein bisschen gemeckert haben, weil die ein paar Sachen in der UI geändert hat, finde ich die, das ist eine der von mir am meisten verwendete Apps. Ne? Klar, ich habe eine Tochter, ich fotografiere die regelmäßig. Ne?
Mhm.
Das iPhone erkennt die Gesichter drauf, sortiert die Bilder richtig und so weiter und so fort, macht tolle Rückblicke. Ich kann super einfach Alben erstellen und teilen mit Opas und Omas, ne? Dass man sagt, okay, hier letzter Monat mit dem Enkelkind. Das ist so komfortabel. Ja, vielleicht ist es zu komfortabel. Ja. Da arbeitet ja die EU dran, dass das auch anderen ermöglicht werden soll. Aber daraus wegzumigrieren, da habe ich persönlich einfach echt Respekt vor. Habe ich auch ehrlicherweise keinen Bock drauf, weil ich jetzt schon weiß, dass das mit Qualitätsverlusten einhergeht. Das kann keine andere Firma einfach mal so alles nachliefern, würde ich sagen.
Ja, das ist, ja, also wir fotografieren auch, aber ich hatte noch nie das Bedürfnis gehabt, das alles in der Cloud hochzuladen. Wahrscheinlich, weil ich mein Backup halt irgendwann sage, hey, zieh die Bilder vom Handy auf den PC und dann läuft das sowieso irgendwo im Backup und los geht's.
Das machst du halt irgendwie automatisch mit. Also da kann ich auch nicht sagen, dass das irgendwie eine aktive Entscheidung war, in die Cloud zu gehen. Sondern du sagst einfach, ach schön, habe das für mich gesichert, ne? Und iCloud hat ja noch, gut, fragen wir mal nicht die Briten, aber den Rest der Welt einen besseren Ruf, ne? Ich sag mal, zumindest bei normalen Nutzern, ich bin mir sicher, dass jetzt IT-Security-Experten das vielleicht auch nochmal anders sehen, aber ist jetzt nicht Google, ne? Also ich habe jetzt keine Angst, dass daraus Werbevorschläge für mich generiert werden, sondern ich vertraue dem Anbieter da momentan noch, dass er das halbwegs ordentlich macht. Und diese Komfortfeatures sind halt gut. Ne? Also einfach sagen, ich kann jetzt nach einer Person in meinen Fotos suchen, ich kann nach Orten schön so suchen, das kann ich mir auch vorstellen, dass andere das machen, das ist ja jetzt nicht Hexenwerk. Also da bin ich so im goldenen Käfig drin, da habe ich auch noch Handschellen zusätzlich, die mich da festmachen. Bei anderen Apps kommen wir auch nachher noch drauf, geht's leichter, aber das, boah, keine Ahnung.
Ja, bleibt spannend.
Naja, also ja gut, es ist halt, wenn du einmal in so einem Ökosystem drin bist, ne?
Ja,
also das
natürlich.
Ist halt, ja.
Und ich habe gedacht, ich wäre relativ heterogen aufgestellt, aber da habe ich auch noch ein paar Sachen noch gefunden. Aber das kommen wir, da wollen wir das Thema jetzt nicht vorweggreifen.
Ja.
Kommen wir zum nächsten Ramsch aus dem Modem, ist ein Vortrag von Johannes Link. Er hat einen Vortrag gehalten, mal, also es ist ja auch ein AI-Vortrag, KI-Vortrag, aber mal in einer anderen Art. Und da ich die Slides, also ich kenne nur die Slides und da die mit sehr vielen Quellen und Links versehen ist, halte ich das für teilenswert. Und zwar geht es um ethische Verwendung von generativer KI. Und da wird das halt nicht beleuchtet, wie welches nächste Tooling halt noch mehr kann, sondern welche Auswirkungen das Ganze halt hat. Und das belegt die Folien sind halt gespickt voll mit Quellen und Links zu Stellen, wo halt wirklich Forschung darüber betrieben wird, für welche Auswirkungen das hat. Von der Warte fand ich das recht interessant und teile das gerne hier euch mit. Und der letzte Punkt ist auch wieder Richtung Amerika. Es ist ja nochmal so eine Welle aufgekommen, migriert auch von WhatsApp weg, weil halt Meta halt sehr datenhungrig ist. Und da wird ja immer Threema oder Signal halt als Alternative. Und einer fing dann an, Mastodon zu trollen, anderen, ja, dann soll ich halt von einem US-Dienst WhatsApp zu einem anderen US-Dienst, nämlich Signal halt migrieren. Irgendwie ist das, fühlt sich das falsch an. Und da stellt sich heraus, das war ein Entwickler einer anderen Messaging-System, nämlich Delta Chat. Also ich habe mir das jetzt nicht drauf gemacht oder benutzt, sondern habe mir das Konzept mal angeschaut. Und da geht es halt darum, dass du halt Messaging machen kannst, so wie du das von WhatsApp halt kennst. Nur dass über halt E-Mails geht. Also sie setzen halt auf das E-Mail-Konzept halt drauf. Also die Apps
Okay.
sollen wohl so funktionieren, als ob das WhatsApp oder Signal wäre. Nur, dass da keine eigenen Protokolle gefahren werden, sondern halt über E-Mails. Das kann man auch fragen, was mit der Verschlüsselung ist. Die haben da, benutzen halt eine E-Mail-Verschlüsselung. Also, Detail habe ich mir das nicht angeschaut, weil, wie gesagt, nicht ausprobiert. Aber da fand ich mal auf jeden Fall mal interessant vom Konzept her, dass da auch nochmal andere Alternativen halt hochpoppen. Bei dieser Thematik.
Interessant, ja, also das ist in der FAQ. Ich muss, also ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Man muss es sich, glaube ich, einmal. Ist ein interessanter Ansatz. Ich habe jetzt nur von vielen anderen hier Matrix gehört, ne? Also
Genau,
das hast
aber
du gerade.
ja, Matrix ist es mehr. Also ich halte mich ja nicht für doof, was IT geht, ne? Aber dieses Matrix-Konzept manchmal, wie die das auf manche Channels das aufgesetzt haben, da kriege ich selber einen Knoten im Kopf. Und wenn ich selber einen Knoten im Kopf kriege und das nicht erklären kann, dann will ich das keinen Laien erklären.
Das ist das Ding, genau, ja. Also
Ja.
Matrix kann ich mir nicht vorstellen. Also ich bin ja immer noch in dem Projekt WhatsApp zu Signal. Und ja, von mir aus hat der recht, wenn er sagt, dass das jetzt auch nicht unbedingt so schlau ist von US-Unternehmen zu US-Unternehmen. Aber ich glaube, dass Signal besser ist als Meta da. Ne?
Ja. Naja, und
Schwierig.
der nächste Punkt ist, oder wir leiten erstmal das Thema halt an, aufgrund dessen, weil ein Typ in Amerika bis am Durchdrehen ist, habe ich mir, poppten halt auch viele Alternativen hoch und da habe ich das auch meine Sachen einfach mal durchgescrollt. Also, ich halte es weiterhin nicht für schlecht, US-Dienste zu benutzen. Nur es geht halt um diese Monopolstellung. Und was sie halt mit den Daten machen. Also das ist das für mich das Entscheidende. Und nicht, weil das US-Dienst ist. Also das ist jetzt zu blamen, das ist ein US-Dienst, weiß ich nicht. Ich meine, also es gibt ja auch Firmen, die gute Sachen machen und haben jetzt halt einfach nur den Nachteil, dass sie halt US sind.
Also ich stimme dir da voll zu und witzigerweise, wir haben nicht drüber gesprochen, ich hatte genau dieselbe Bewegung. Also ich habe mitbekommen, was da passiert und habe gedacht, ja, ich bin jetzt das erste Mal seit sehr langer Zeit mit dem kleinen C aus meinem Käfig raus und überlege, was mache ich eigentlich, wenn das hier in diese Richtung weitergeht. Ne? Wenn man jetzt gerade wieder hört, wie der amerikanische Präsident schon sagt, hey EU, ihr dürft aber unsere Unternehmen nicht blockieren, sonst kriegt ihr einen auf den Deckel. Ne?
Ja.
Also, wo er sich dann meiner Meinung nach ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnt. Ja, die Firmen machen das natürlich mit. Die sagen ja alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Also Apple jetzt zuletzt gerade erst, wie ihr wollt an AirDrop dran. Also ist ja dieses Protokoll, wo du von Apple Devices sehr einfach dir Dateien zuschicken kannst. Ne?
Ja.
Das wollen wir euch aber nicht geben. Und die EU hat gesagt, doch, doch, bis ich glaube 2026 ist es an der Zeit. Ne? Da müsst ihr das aufmachen für andere. Oder die haben ja auf den iPhones auch ein sehr cooles Feature, dass du so problemlos zwischen Devices switchen kannst. Ne? Also du hast das iPhone, hörst Musik, startest ein Video auf dem Mac und dann kann der Kopfhörer quasi zum Mac wechseln automatisiert. Ne? Das ist, ich glaube, die meisten Apple-User finden das ziemlich cool, das so zu verwenden. Wenn du so im Ökosystem drin bist, hast du was. Und das soll jetzt auch geöffnet werden. Und die finden das natürlich nicht so lustig. Ich glaube, dass es für den Markt besser ist. Ne? Es gibt natürlich auch schwarze Schafe und Nachteile. Ja, aber grundsätzlich ist es erstmal gut, wenn solche Sachen geöffnet werden und wir da keine Monopole zulassen. Ja. Genau.
Genau, auf jeden Fall bin ich dann meine Liste gegangen und dann waren halt so ein paar Sachen gewesen, die ich sowieso umziehen wollte. Beziehungsweise, wo ich gesagt habe, okay, es gibt eine gleichwertige EU-Lösung, also warum dann nicht auf eine EU-Lösung halt dann gehen? Und der erste, der dann dran glauben musste, also auch nicht komplett, weil eine Domäne noch drauf ist, ist halt Namecheap. Da habe ich ein paar Domains halt gemacht, alles, was jetzt, okay, wo ich keine Interaktion mit anderen Leuten brauchte, habe ich sie dann umgezogen auf Hostinger. Ist eine preislich ein Tick teurer als Namecheap, aber halt immer noch günstiger als ein deutscher Provider und bietet auch das alles, was man haben möchte. Und das, was man aus seinen Erfahrungswerten berichten gibt, habe ich jetzt da keinen Schmerz gehabt, darüber zu ziehen.
Du meinst Namecheap, ne? Also, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt gerade so.
Entschuldigung, Namecheap, ja, Entschuldigung.
Ja, genau. Okay. Ja.
Genau, Namecheap und der neue Provider ist dann Hostinger.
Genau. Also, da habe ich jetzt auch geguckt, nachdem du es gesagt hast. Ich habe jetzt mal bei Namecheap mein Auto-Renew deaktiviert. Ich will den jetzt auch nicht irgendwie. Also, ich will jetzt nicht, wenn eine Domain erst im September ausläuft, jetzt schon mal wieder dafür bezahlen. Dass die gewechselt wird, ne, das finde ich irgendwie falsch, dann verbrennst du Geld. Aber ich werde jetzt in den nächsten Monaten immer so mit ein paar Wochen Vorlauf anfangen, auch Domains umzuziehen. Ich weiß noch nicht genau wohin. Ich wollte jetzt mal schauen, wie zufrieden du mit Hostinger bist. Und ja, dann wird das auch mal aufgeräumt.
In dem Zuge, da dachte ich so, okay, eine Domäne kannst du löschen. Und da ist noch gleich, aber dann ist, das wurde gleich ersetzt durch eine andere. Deswegen. ja, irgendwie komme ich aber. Aber ich habe mir sagen lassen, ich bin auch relativ gut in diesem Domain-Game, im Sinne von, dass ich relativ wenig habe. Also es gibt ja wohl Leute, die irgendwie 20 Domains haben, die sie nicht nutzen, ja.
Ja, das ist bei mir. Also ich habe mir zwar auch letztens erst wieder eine geholt, aber ich habe auch nicht. Ich schaue mal gerade, wie viele Domains ich habe. Also ich habe vier bei Namecheap und ich habe jetzt noch einen anderen Anbieter. Schauen wir mal hier. Dam-ba-dam-ba-dam-ba-dam. Nein, ich will euch keine Meinung sagen. Eins, zwei. Ich habe acht Domains,
Okay.
wovon denen ich also auf den ersten Blick eigentlich vier wegwerfen. Also vier auch nicht mehr brauche, aber naja. Ja, gut. Mal schauen. Vielleicht irgendwann räume ich da mal auf. Aber ja, die meine wichtigen Domains sind bei Namecheap. Die werden aber jetzt auch wahrscheinlich ein neues Zuhause finden. Ja. Aber das war ja nicht alles bei dir.
Nee, genau. Der nächste, was auch seit Jahren halt als Projekt bei mir auf der Liste stand, aber ich keine Lust oder keine vernünftige Alternative hatte, war mein Pocket, GetPocket. Und das ist ja so ein Read Me Later App von Mozilla. Und dann poppte mir halt eine europäische Alternative Raindrop hoch. Und eigentlich ist es kein Read Me Later, sondern ein Lesezeichenmanager. Aber wo man halt auch gut Read Me Later, also eigentlich ist es Read Me Later mit bisschen mehr Funktionalität. Und naja, eigentlich ist es ja auch wieder so auch bisschen gelogen, weil also was ich sehr gut finde, der Entwickler macht das transparent, wo der Dienst halt läuft, ist AWS in Frankfurt. Da kann man jetzt sagen, okay, ob man jetzt viel damit getan hat, aber naja, zumindest bin ich erstmal vom Dienst halt runter und bisher bin ich mit der App recht zufrieden, was sie da von sich geben kann.
Ja, da hast du mich übrigens richtig erwischt. Wir haben ja drüber
Ja.
gesprochen, als du hier warst. Und dann habe ich dich gefragt, ja, wann schaffst du es eigentlich, deine Read It Later Artikel zu lesen? Ne? Weil
Ja.
ich immer so fleißig Artikel sammle. Dann habe ich dann 20 da drin und ich lese sie nicht. Und dann hast du sinngemäß gesagt, Ja, wenn ich abends da irgendwie bevor ich schlafen gehen, bevor ich Social Media gucke, lese ich halt Artikel. Ne? War
Ja,
ungefähr dein
genau.
Wortlaut. Und ich habe gedacht, oh fuck, da ist ja wirklich ein Zeitfenster, das ich besser nutzen könnte, weil ich wirklich häufig abends nochmal das Handy raushole und dann nochmal Social Media gucke. Und ja, das hat mich jetzt auch zum Überlegen gebracht. Und naja, jetzt muss ich sagen, Raindrop.io hat mich irgendwie noch nicht so ganz gecatcht. Ja, ich kann ja gar nicht sagen, warum, aber hat mich nicht so umgehauen. Dann habe ich geguckt, okay, was kann ich sonst machen? Und ich habe auf meinem iPhone noch eine App GoodLinks, die eigentlich auch ein Lesezeichenmanager ist, aber die halt auch so einen Renderer hat wie so ein Read It Later
Ja, okay.
Service, ne? Und da habe ich jetzt gesagt, alles klar, da hatte ich, die benutze ich momentan eigentlich nur wirklich für Links, die ich mir länger merken möchte. Ja, ich habe jetzt aber auch mal parallel, und das ist jetzt, passt nicht zum Thema, aber gehört irgendwie auch dazu, trotzdem nochmal einen Instapaper-Account geklickt. Also kostenlose Variante. Wobei ich damit auch nicht so richtig glücklich bin, weil es auch wieder US ist. Und ja.
Also Instapaper stand auch auf meiner Liste, aber da habe ich mir gedacht, ey, da wechselst du vom einen US-Dienst in den nächsten, irgendwie ist es halt auch nicht so das Wahre. Und da habe ich gesagt, habe ich das entsprechend, ich habe gesagt, also wenn ich wechsle, dann Richtung EU. Und ich habe mir auch noch dieses Wallback angeschaut, was du selbst hosten, beziehungsweise da gibt es sogar einen Provider, das anbietet, aber der war total buggy. Da habe ich gesagt, okay, das dann halt nicht. Und also wäre jetzt Raindrop nichts gewesen, dann wäre ich jetzt bei Pocket geblieben. Also dadurch hätte ich jetzt keinen Sinn gefunden, warum ich da jetzt wechseln sollte, weil eigentlich Pocket das getan hat, was ich wollte.
Und Pocket ist Mozilla, ne?
Genau. In dem
Also
Zuge
auch jetzt sagen wir mal,
habe ich
ja.
keinen Mozilla. Genau. Das kann man natürlich auch diskutieren. Mozilla hat jetzt auch so einen komischen Move halt gemacht. Aber das hat mich, also ich benutze weiterhin den Firefox, also das, ich weiß, viele sind jetzt nochmal umgestiegen, aber ich beobachte das halt, ist auf der Beobachtungsliste, aber bisher sehe ich da jetzt keinen Grund, da zu wechseln.
Ja, also wie gesagt, ich bin dann noch ein bisschen auf der Suche. Vielleicht haben ja auch unsere Hörerinnen und Hörer noch Vorschläge, wo ihr so Read It Later macht. Das Effektivste bei mir ist manchmal wirklich, mir einen Tab im Browser aufzumachen auf dem Smartphone. Ne? Liegt auch daran, dass das jetzt wieder so gut synchronisiert ist, also wieder Apple. Ne? Aber manchmal nervt es mich auch einfach, wenn ich dann noch fünf Artikel da offen habe und eigentlich möchte ich die irgendwo hin auslagern und das dann später lesen, also mal gucken. Vielleicht wird es dann doch nochmal Pocket und ja, oder mal schauen. Ich bin dann noch offen.
So, in dem Zuge habe ich auch gesehen, dass ich ein paar Sachen halt auch mit einer Nextcloud-App auch erschlagen könnte. Aber da ich eine gemanagte Nextcloud habe, dann merkt man halt, dass ich da so an meine Grenzen stöße, weil die nicht alle Apps halt dann zur Verfügung stehen. Und dann kam auch noch dazu, dass in der Familie mehr Leute gerne auf die Nextcloud wollten in diesem Zuge. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich das meine Instanz irgendwie vergrößern, beziehungsweise mir Alternativen suchen, was ist, wenn ich mir andere Apps noch hinzupacken möchte. Und dann bin ich auf den Provider wolkesicher.de gestoßen. Und der bietet auch einen gemanagten Nextcloud-Instanz, aber man kann halt, hat mehr Auswahl an Apps, was man da installieren kann. Und das habe ich mir jetzt halt fertig eingerichtet. Das heißt, der Umzug steht dann auch noch an. Und da würde ich dann halt weitere Apps dann anfangen oder andere Dienste nochmal abzuschalten und dann auf eine Nextcloud-Instanz halt zu packen. Hat dann natürlich dann den Nachteil, dass wenn ich mal so eine Nextcloud halt nochmal umziehen möchte, dass jeder Umzug dann halt komplizierter wird, ne? Angefangen war das halt, du hast nur Kontakte, du bist ein Kalender, irgendwann sind Dokumente gekommen, es kommen noch weitere Apps dazu und das sind halt immer alles Daten, ne? Natürlich kann man fragen, ob man alles da braucht, aber ja, man ist ja ein bisschen datenmäßig, was das angeht. So, und was würde ich denn nochmal draufpacken? Ich habe nämlich dann noch Feedly für als RSS-Reader. Auch wieder ein US-Dienst. Und da gibt es wohl eine gute Alternative mit Nextcloud News. Und da würde ich das entsprechend das als nächste Dienst ansehen, was ich dann mal umziehe.
Also bei mir hat sich die Nextcloud momentan eigentlich nur, also jetzt alles, was wir am Podcast machen, wobei wir beide, ich vielleicht ein bisschen mehr schon wieder am Schimpfen sind, ne? Also es ist nicht so hundertprozentig die finale Lösung, ne? Wo Nextcloud momentan eigentlich nur bei mir gut funktioniert, ist, wenn ich jetzt hier als Datei-Storage, weil die Integration ins Betriebssystem finde ich ganz okay. Und dann ziehe ich ein paar Sachen backup-technisch oder die ich für andere auch verfügbar haben möchte in die Nextcloud. Also richtig für mehr Apps. Ich habe halt jetzt immer nur die schlechten Apps hier erlebt, ne? Also mir fehlen so diese Banger-Apps, wo ich sage, ach, Nextcloud ist doch ganz geil. Bis jetzt waren immer so Sachen, wo ich so dachte, das geht aber schöner.
Ja, gut. Ich meine, aber gut, Kontakte funktionieren bei mir sehr gut. Kalender funktioniert bei mir sehr gut. Das sind so die Hauptsachen. Und ja. Ja gut, wir haben ja auch ein bisschen experimentiert, ne?
Ja klar, also wie gesagt, gerade Kontakte, Kalender will ich gerade nicht raus migrieren aus meinem Apple-Kosmos, ne? Und weil es mir jetzt ein Tick zu aufwendig ist. Also das ist reine Faulheit. Gut, Kalender habe ich halt auch geteilte Kalender, das wird dann wieder noch ein bisschen noch mal extra Aufwand, ne? Und dann würde ich auch überlegen, nehme ich dann Nextcloud oder was anderes, da kommen wir aber nachher noch drauf. Ja.
Also, ja, also ich glaube, wenn ich heute 25 mit dem Thema Kalender und Kontakte angefangen hätte, hätte ich, glaube ich, auch eine andere Lösung. Aber das ist jetzt halt bei mir historisch bedingt.
Ja.
Gut, dann hatte ich eine interessante Diskussion mit meinen Kollegen, wo das auch Thema war, mit was man für US-Produkte benutzt. Also der ist noch einen Schritt weitergegangen. Ja, Jeans. Levi's Jeans zum Beispiel, das ist ein amerikanisches Produkt, ja. Und ich sage, ja, gut, auf der anderen Seite. Und dann kam das Thema auf GitHub. Also, wenn man sich wirklich konsequent das durchziehen möchte, müsste man eigentlich auch seinen GitHub-Account löschen. Und da bin ich hier Realist. Das ist für zum Beispiel mein Fall ein bisschen utopisch. Also, wenn du eine Open-Source-Entwicklung mitmachst oder contributen möchtest, kommst du de facto Stand heute an einen GitHub-Account nicht drumherum.
Also bei mir auch aus anderen Gründen. Also muss ich einfach sagen, ja, ich könnte einige private Projekte woanders hinziehen. Das wäre durchaus möglich, ne? Also niemand interessiert, wo der Code von meiner Webseite liegt. Nicht so viele Leute. Grüße gehen an die Hörer raus, die es interessiert. Gucken bei uns in Repository, wenn Pull-Requests entstehen. Das wäre einfach, ne? Das ist einfach nur neuen Remote eintragen und fertig. Aber für viele, also immer wenn es in das Professionelle, in diesen professionelleren Bereich geht, ist das, glaube ich, sehr, 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 sehr schwierig.
Ja. Nichtsdestotrotz habe ich mich entschieden, bei Codeberg Fördermitglied zu werden. Codeberg ist halt ein Verein, der halt auch ein Git zur Verfügung stellt. Ich glaube, das basiert auf Forge Joe. Ist ein Fork von Gitty. Und ich werde da jetzt einfach mal probeweise mein Code von Webseiten für meinen Blog nach Codeberg umziehen, um zu gucken, wie sich das Ganze anfühlt und mal ein reales Projekt zu haben. Und dann ein bisschen mehr mit Codeberg zu arbeiten. Bei anderen Projekten, die ich da auf GitHub habe, dann könnte man, wenn man möchte mit Contribution, dann könnte man überlegen, okay, nach Codeberg umzuziehen, aber dann Miro Richtung GitHub zu packen. Aber das, ob ich das tue, das ist dann nochmal, ja. Alles mal Schritt für Schritt.
Codeberg hat das CI-Lösung mit drin.
Die haben eine CI-Lösung drin, die musst du aber beantragen. Du könntest aber eigene Runner halt integrieren, sodass du da auf jeden Fall eine Pipeline zu laufen haben möchtest. Wenn du aber von deren möchtest, dann musst du halt einen Antrag stellen, warum du das gerne haben möchtest. Damit wollen sie halt vermeiden, dass da halt kein Schindluder mitgetrieben wird.
Ja, okay, verstehe ich ja.
So, und im Zuge von, wir sollen Firefox nicht benutzen, Chrome ist aber auch keine gute Alternative und Safari ist ja den Apple-Leuten, ist mir eine Fork von Firefox über den Weg gelaufen, LibreWolf. Und habe ich das noch nicht ausprobiert, aber wenn das jetzt mit Mozilla und Firefox halt schneller steil geht, dann wäre es vielleicht eine Alternative, das mal auszuprobieren.
Ja, also Browser wird Wird haarig, ne? Also Firefox. Also vielleicht hat ja Mozilla alles nicht so gemeint und
Ja.
ja.
Ich weiß, wir haben alles missverstanden.
Wie so oft,
Ja,
wie
wie
so
so
oft.
oft, ja.
Ja.
Naja, gut, aber auf der anderen Seite, da kommt ein bisschen Bewegung mehr bis auf den Browsermarkt, ne? Da gibt es ja noch Vivaldi, wird jetzt auch gepusht.
Also Vivaldi, sag mal, taucht auch immer wieder in meiner Bubble auf, das scheint. Habe ich selber nur mal ganz kurz gestartet. Ich habe es nicht gebraucht, ne? Also ich bin da mit meinem Safari eigentlich ganz glücklich. Wahrscheinlich könnte ich da migrieren. Ja.
Und Daniel, hast du ein paar Anregungen aus dieser ganzen Bewegung mitnehmen können?
Oh ja, Sandra, danke, dass du fragst. Ich habe auch ein paar Sachen mitgebracht. Wie witzig, dass du auf die Idee gekommen bist.
Weiß auch nicht.
Ja.
Mensch, ich vielleicht höre ich dir einfach mal zu.
Das stimmt, ja. Nicht zu oft machen, ne? Das ist,
Ja.
ja, also ich hatte auch ein paar Sachen. Also ich hatte es vor ein paar Folgen schon mal erwähnt. Ich hatte eine Weile jetzt Fastmail am Laufen. Das ist ein australischer Dienst. Und ich hatte immer so auf Proton geschielt als Alternative, ne? Schweiz ist auch nicht so schlecht. Und gerade Proton Mail habe ich jetzt auch nicht so viel Schlechtes drüber gefunden. Und habe ich mir gedacht, ja gut, komm, probier es mal aus. Hab's eingerichtet, sah gut aus, Account geklickt. Und da ich auch bei Fastmail schon alles über meine eigene Domain gemacht habe, war es relativ schnell umgestellt. Ne? Lässt die Domain halt woanders hinlaufen. Und ja, lief soweit ganz gut. Was ein bisschen gehakt hat, war, ich habe noch zwei Google Mail Accounts, die, naja, so ein bisschen Restaurant bearbeiten, alles, was ich noch nicht migriert habe. Ja, oder wenn manche Leute noch die alte E-Mail-Adresse haben und ich nicht dachte, dass, nicht unbedingt möchte, dass sie jetzt die neue kriegen, ja, dann landen die halt noch Gmail, aber ich will es natürlich mitbekommen, wenn es dahin kommt. Und deshalb habe ich dann Proton gesagt, alles klar, guck mal, hier ist ein Google Mail-Account, wo noch E-Mails aus 2000, ich glaube, 6 oder 8 drin sind, ne? Also der war richtig, 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 richtig voll oder ist es immer noch? Importier doch mal. Und hier, schau mal, hier, ich habe noch einen zweiten, den nimmst du jetzt auch nochmal mit. Und das hat 2, 3 Tage gedauert, da hat Proton keinen Spaß gemacht. Da hast du richtig gemerkt, dass da gerade ein System sehr, sehr viele E-Mails reingezogen bekommt. Und alles war so ein bisschen hakelig. Ne? Dann hab ich sofort so Rate-Limits kennengelernt. So, nein, du kannst keine Filter mehr auf deine E-Mails anwenden. Du hast zu viele Filter angewandt. Ne? Weil ein paar Filter hatte ich halt dann parallel immer so definiert, wenn mir was aufgefallen ist. Weil ich dachte, ja, kannst ein bisschen deine E-Mails kategorisieren und so weiter und so fort. Nach 3 Tagen habe ich schon gedacht, es ist vielleicht ein Fehler gewesen. Dann waren die Imports aber durch. Und dann sage ich mal nochmal ein, 2 Stündchen danach lief es einfach. Ja, und wie gesagt, das eine. Der Gmail-Account war wirklich alt. Ich glaube, ich habe insgesamt 15 GB an E-Mails importiert. Ist jetzt auch nicht ganz wenig, ne? Muss ja da auch indexiert werden und alles. Und das war okay, dass es so ein bisschen gehakt hat. Ich habe dann das gleich genutzt und habe mal ein bisschen aufgeräumt, weil ich kannte so ein paar Datei oder so ein paar größere Anhänge kannte ich schon, ne? Und die E-Mails waren dann auch jetzt schon fast volljährig. Und dann habe ich da dann doch nochmal, gerade in älteren Jahrgängen, E-Mails einfach gelöscht. Ne? Weil ich gesagt habe, okay, diese E-Mail aus 2008 werde ich nie wieder in meinem Leben brauchen. Ne? Mal aufgeräumt und weg. Und die ist ja noch bei Google Mail da. Ne? Also hundertprozentig ist das noch nicht abgekappt. Ja, das habe ich als allererstes gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen was dran machen, dass diese Gmail-Adressen kein Futter mehr bekommen und ich möchte ein bisschen was umziehen. Und da habe ich jetzt 2 Sachen gemacht. Zum einen bin ich wieder zu 1Password zurück. Ne? Treue Hörer erinnern sich, dass ich denen eigentlich Tschüss gesagt habe. Das gab bei uns in der Familie aber ein Veto von einer Person, die ein sehr starkes Veto hat. Ja? Meine Frau hatte keinen Bock, so ganz zu migrieren. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, ja gut, dann holen wir 1Password Family wieder. Es ist jetzt auch nicht schlimm, es ist ein kanadisches Unternehmen, kannst du machen. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann gehe ich jetzt mal immer mal wieder hin, ich bin noch nicht fertig. Und migriere E-Mail-Accounts zu einer neuen E-Mail-Adresse. Damit ich mal diese alten E-Mail-Adressen loswerde. Ist übrigens ein wunderbares Verfahren, um auch Accounts zu löschen, die man einfach nicht mehr braucht. Also ich habe dann nach meiner alten E-Mail-Adresse gesucht, Ja, und dann arbeite ich immer mal wieder, wenn ich Lust und Laune habe, ein paar ab. Und wenn ich dann einen Dienst finde, wo ich sage, ach, den möchte ich gerne haben, gehe ich jetzt hin. Und jetzt kommt das nächste, was ich geholt habe, nämlich die gehören auch zu Proton, das nennt sich Simple Login. Und im Endeffekt kannst du denen eine Domain geben und sagen, okay, hier die Domain, mach das mal und erlaub mir mal bitte Aliase anzulegen. Und die haben dann eine Web-UI, über die du die Aliase dann auch monitoren kannst, also siehst, wie viel kommt da rein und so weiter und so fort. Und im Endeffekt leiten die das Ganze zu meiner richtigen E-Mail-Adresse weiter. Das heißt, meine richtige E-Mail-Adresse kann ich schön privat für mich behalten. Und für jeden Service habe ich einen eigenen Alias, der ja, über Simple Login läuft. Das Gute ist, wenn ich irgendwann sage, ich will Simple Login nicht mehr verwenden, kann ich die Domain weiter verwenden, machen Catch-all-Konto, ist nicht ganz sauber, aber dann komme ich immer noch an die E-Mails ran. Ne? Bin ich also nicht sofort abgeschnitten. Und ist auch mit Proton so, ich kann Simple Login natürlich zu jeder E-Mail-Adresse weiterleiten, die ich habe. Das heißt, es war jetzt ganz nett, dass sie zusammen agieren, aber ich kann jedes dieser Bestandteile austauschen. Ne? Proton könnte ich jederzeit einfach, weil ich meine eigene Domain verwende, ausswitchen und Simple Login. Ja, ähnlich. Ja, und da habe ich jetzt halt so ein bisschen Ordnung geschaffen und das sieht eigentlich ganz gut aus. Gibt ein bisschen weniger Daten raus, also außer diese Domain. Und man sieht gut, wo der Spam herkommt oder was passiert und ja.
Ich habe mir, nachdem du mir den Dienst mal vorgestellt hast, mir nochmal angeschaut. Und dann habe ich festgestellt, dass ich ja bei Mailbox bis zu 100 Alias halt angeben kann. Habe aber natürlich keine Auswertung, wie die reinlaufen. Und dann habe ich aber auch mit den Diensten, wo ich angefangen umzuziehen habe, dann auch dieses Feature, was ja E-Mail-Adresse an sich mitbringt. Du kannst ja deine E-Mail-Adresse nehmen, also den Präfix, dann plus Dienstname at Domain und
Genau.
dann hast du ja auch quasi einen Alias damit geschaffen.
Genau, also das klappt genauso. Meiner Meinung nach reicht das auch vollkommen. Was ich gelesen habe von Leuten, denen dann die Datensicherheit noch sicherer ist, wenn du jetzt Sandra-Parsig at meine tolle Domain nimmst,
Ja.
steckt da drin ja schon persönliche Informationen von dir, nämlich Vorname, Nachname. Und ne, wenn ich jetzt Sandra-Parsig plus keine Ahnung, Raindrop nehme, dann steckt da schon was drin. Jetzt kann man sagen, ja gut, Raindrop kennt vielleicht den Namen, vielleicht auch nicht, ne, weiß ich jetzt nicht gerade. Und dann ist die Argumentation, wenn du jetzt eine Domain nimmst, die relativ random ist
Okay, verstehe.
und davor nur den Dienst, ne, dann ist es nämlich nur noch raindrop at pustekuchen.de. Und ja, dann ist das natürlich ein bisschen weniger Informationen da drin. Ich bezweifle, dass da Dienste hingehen und versuchen, Informationen aus den Domains rauszuholen. Aber die Argumentation gibt es halt auch und ja.
Okay, verständlich, aber gut. Dann die Dienste, ich denke nur mal nach. Ich glaube, die haben sowieso, ja, in dem Fall sowieso schon die Informationen, die du gerade vorgestellt hast, ja.
Ja, genau, also die normalerweise haben die da drin, deshalb kann man das alles so ein bisschen relativ sehen. Mir war jetzt erstmal nur wichtig, diese Google Mail Accounts wegzukriegen, weil, wie gesagt, ich habe jetzt seit Ewigkeiten, oder ich hatte jahrelang Google Mail als Haupt-E-Mail-Adresse. Da sind schon einige Logins, die sich angelegt haben, ne? Und dann will man ja auch jetzt nochmal eine Lösung reinbringen, die vielleicht ein bisschen länger hält, ne? Ist an eine Domain gebunden, ja klar, aber die habe ich ja erstmal, ne? Und wenn ich da jetzt einen vernünftigen Anbieter habe, sagen wir mal, ich gehe jetzt weg von Namecheap, weil ich sage, USA, ne? Und gehe zur EU, dann würde ich sagen, ist das ein verhältnismäßig stabiles Konstrukt.
Das ist also ja, bei mir hat der Umzug mal 10 Minuten gedauert oder so.
Du musst eigentlich nur warten, die DNS-Server müssen sich umstellen. Das ist
Genau.
das Einzige, da kann halt theoretisch ein E-Mail mal verloren gehen. Ich mache sowas, wenn ich sowas mache, zu Zeiten, in denen ich keine E-Mails erwarte. Ne? Also. Und das geht schon sehr, sehr fix, ja. Ja, das war jetzt, sagen wir mal, der große Unplug-Trump-Themenblock. Was ich gut finde daran, ist, dass man so ein bisschen sieht, was es in der EU so gibt. Also, dass da doch einige Dienste sind und Anbieter, die ganz vernünftige Software anbieten. Aber ein paar Sachen, ich nehme jetzt mal, ist jetzt nichts Lebenswichtiges, wie so Read-It-Later-Services, fehlen halt noch. Ne? Und auch beim Thema Betriebssystem, ja gut, du kannst auf Linux gehen, aber ist halt die Frage, ob das immer ein hundertprozentiger Ersatz ist oder was machst du beim Thema Smartphone oder Tablet?
Ja, das ist ein guter Punkt. Gerade bei Smartphone, da wird dieses Graphenos EOS angepriesen. Aber wenn du dich da ein bisschen genauer damit beschäftigst, da brauchst du auf jeden Fall einen Pixel, da bist du wieder bei Google. Und auf der anderen Seite bestehen, ist es auch fragwürdig, ein lauffähiges Smartphone jetzt auch wegzuschmeißen und was Neues zu holen, nur wegen dem Betriebssystem.
Naja, die Frage ist jetzt auch mal ganz im Ernst. Was bringt mir das Betriebssystem dann? Also auch wenn ich da jetzt, sagen wir mal, in die Nische reinhüpfe, ja, mache ich es mir ja das Leben auch wieder nur ein bisschen schwieriger, ne?
Ja, also da ist natürlich ein bisschen mit Spieltrieb mit dabei. Also es gibt Leute, die damit zurechtkommen und auch Bock haben, sich damit zu beschäftigen. Ich gehöre jetzt dazu halt nicht und ich gucke einfach, dass ich mein Android-Phone halt so runter so konfiguriere, dass so wenig Daten wie möglich halt rausschickt und dafür und gucke, dass ich dann halt alternative Apps benutze. Aber manche spielen das Spiel halt dann zu Ende. Gut, da gibt es ja noch
Finde ich
welche.
auch cool, ne?
Ja.
Also das, ne, ich will jetzt nicht sagen, dass es falsch ist, man muss nur gucken, passt das für einen selber? Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir auf die meisten Services gucken, die wir da haben, sind die webbasiert. Es gibt für alles im Zweifel eine Weboberfläche, wo du dich einloggen kannst. Das heißt, du brauchst auf deinem Betriebssystem eigentlich nur einen Browser. Dann hast du deine Nextcloud, dann hast du deinen Proton, dann hast du dein Simple Login, OnePassword oder Raindrop.io, alles da, ne?
Ja.
Es fehlen halt Komfortfeatures dann und das ist das, glaube ich, was es für die breite Masse unattraktiv macht.
Ja, und vor allem, du musst die Dinger halt, und die, das ist ja nicht auspacken und loslegen, sondern du musst da ja schon was tun, ne? Das ist ja, ich würde das jetzt in meiner Familie auch nicht empfehlen, weil ich dann Sorge habe, dass ich dann ein neues Hobby habe. Und ich habe schon genügend Hobbys, die ich eigentlich nicht haben wollte.
Ja, du hast vor allem nee, eigentlich hast du einen unbezahlten Job, ja, der Stress aber auch macht dafür, ne?
Ja.
Und weil, kann man ja auch wieder verstehen, dann sitzen da Menschen, die irgendwas mit ihrem Device nicht tun können, was für sie wichtig ist.
Was immer vorher funktioniert hat.
Was vielleicht sogar wirklich in dem Fall könnte es sogar früher immer funktioniert
Ja.
haben, ne? Und dann hängen die da und haben Probleme und du bist die einzige Rettung, ja? Dann geht's dir halt wie Batman, ne? Das ist halt so. Ja, da kann ich auch nicht sagen, nee, jetzt habe ich nicht keinen Bock schon wieder hier unten in der Straße,
Doch,
ja,
das
die armen
könnte,
Leute da
Batman könnte
retten.
das sogar, aber der kann das einfach aus Pflichtgefühl nicht.
Ja, du ist ja, was ist der Unterschied zum Family IT Support? Ja, da bist du auch Batman. Du kannst auch sagen, nee, Oma, ist mir total egal, dass du jetzt hier gerade irgendein Virus hast oder die E-Mails nicht kriegst, die wichtig sind für dich, ne? Aber du hast Pflichtbewusstsein und ja, sagst, alles klar, ich
Naja,
stürze mich ins Parsigmobil.
da bin ich ein schlechter Family IT Support Batman, denn es gibt bei manchen Sachen, wo ich schon sage, Leute, sorry, aber wer sich den Pfiffi anschafft, der muss mit denen auch Gassi gehen.
Ja, genau, aber wie gesagt,
Also es
wenn du
muss schon
jetzt
durch den
derjenige wärst,
Batman-Filter, ne? Es muss schon
ja,
durch.
aber es muss nicht ein Batman-Filter, aber wenn du jetzt deiner Oma so ein Handy einrichtest und
Ja, hast du
machst,
vollkommen recht.
ne,
Ja,
dann,
alles
ja.
gut, alles gut. Hast du vollkommen recht und deswegen kriegt meine Oma so ein Handy auch nicht. Punkt. Oma,
Ja.
hast gehört. Kriegst du nicht.
Genau.
Aber sag mal so, was ich aber auch sehr cool finde, ist auch in den Unternehmen, also wenn ich jetzt bei Kunden bin, da ist die Diskussion halt auch und da wird auch geguckt, ja, müssen wir unbedingt zu AWS, müssen wir unbedingt zu Azure, was gibt da halt für Alternativen? Also da bewegt sich halt oder und da rattert man halt entsprechend auch und überlegt, okay, muss es in meinem US-Dienst sein? Und das Schlimme ist halt, es gibt die Alternativen und das Thema wird ja schon seit Jahren diskutiert, aber ich finde es immer schade, dass immer sowas Einschlagendes kommen muss, dass die Leute dann sich auch wirklich bewegen, da etwas zu tun, ne?
Und vor allem, es gibt auch gute Sachen. Also ich sag mal, wir waren jetzt, wir sind mit Ready for Review hier noch mit bei Netlify. Meine private Seite hoste ich gerade selber. Das ist aber auch wiederum Pipeline mit GitHub drin. Ne? Das war jetzt auch nicht perfekt. Und ich habe ja in dem Rahmen, da haben wir auch geschrieben,
Ja.
hier von Jonas Deploy Now ausprobiert für statische Webseiten. Und das war schon sehr beeindruckend, wie gut das lief. Also fand ich jetzt wirklich, also du findest natürlich im Internet wieder keine Doku, nix, weil es nicht so viele Fans hat, ne? Netlify findest du alles dokumentiert irgendwo. Und 500 Leute haben ein Tutorial geschrieben, wie du es einrichtest. Aber ich habe mir dann mal, im ersten Monat ist ja kostenlos der Deploy Now Account, den Account geklickt und unser Repository dran gehangen. Und das war schon richtig gut. Also der hängt dir halt ins GitHub, hängt er dir noch ein paar Runner rein, ne? Also ein paar Actions, dass du bei GitHub bauen kannst. Und der hat alles erkannt, hat die komplette Konfiguration sich orakelt aus dem Projekt und hat das dann bei sich deployed gekriegt. Wenn ich jetzt da vorne die Domain geschaltet hätte, hätten wir bis auf das Kontaktformular, weil das ist so ein Netlify-Spezialfeature, hätten wir alles umziehen können. Wirklich richtig gut, muss ich mal so sagen, als Mensch, der statische Webseiten gerne mal deployt, machen die da bei Jonos auf ein. Also wirklich einen guten Job, muss ich mal lobend hervorheben.
Ja, also ja. Und es gibt ja auch mittlerweile noch tausend andere Dienste, also.
War jetzt hier das konkrete
Ja.
Beispiel, ne? Also
Ja, genau,
einfach,
alles gut, ja, genau.
ne? Es gibt ja diese European Alternatives Webseite, die verlinken wir bestimmt auch. Und wenn du dann hier bei Netlify und so guckst, dann wird Deploy Now entschieden. Ich kannte es gar nicht, ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, irgendwie ist es an mir vorbeigegangen. Und vielleicht ist das auch das Problem, was sie haben. Die sind natürlich schnell teurer. Nach dem ersten Monat zahlst du halt 4 € und dann hast du irgendwie drei Projekte. Ja, das könnte für einige schon an die Grenze führen. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr benutzerfreundliche Variante, wenn du eine Standard, statische Webseite hast. Wunderbar.
Und dann ist ja auch die Frage, ob man für die statischen Webseiten auch wirklich so einen Dienst braucht wie Netlify und ob man das nicht halt, okay, ich weiß, GitHub Pages wäre jetzt keine Lösung, aber dass man dann halt guckt, ob man das nicht nah beim Repository halt hält.
Ja, oder, also ich meine ganz ehrlich, das Bauen alles ist alles kein Hexenwerk und danach brauchst du einen statischen File-Server,
Ja, genau.
den kannst du dir auch in Hetzner dir zusammenklicken. Ne? Und dann hast du von mir aus noch ein bisschen GitHub-Magic dahinter. Aber ja, wobei kannst du ja auch wiederum mit GitLab machen und GitLab ist doch nicht US, richtig?
Da bin ich mir nicht so sicher.
Ich glaube sogar, dass die deutsch sein könnten. Das müssen wir aber jetzt mal schnell live.
Genau. Sei live dabei, wenn wir am Googlen sind.
Genau, GitLab. B-b-b-b-b-b.
About.
Ja, ich bin jetzt auf European Alternatives gegangen. Das war der falsche, die falsche Abbiegung, weil da steht jetzt nicht, wo die. Also es gibt GitLab auf jeden Fall aus Frankreich und in den Niederlanden. Weil es ja Open Source ist, ne? Aber
Ja.
die selber, wo die das hosten, ist da noch mehr. Codeberg hat auch GitLab. Ja, aber es ist nur Git. Sekunde, das ist ja eigentlich.
Gut, der Codeberg benutzt aber dieses Forge.io.
Ja.
Keine Ahnung. Nee, Kalifornien.
Ja, dann nehme ich alles zurück.
Die haben wohl ihren Hauptsitz in Kalifornien.
Ja.
Also auch US-Dienst.
Ja. Ach. Schwierig,
Düdüm.
schwierig alles. Ja, gut, aber es ist Open Source. Also, ich meine, da findest du schon was.
Ja, die gehen einen Schritt weiter als das, was GitHub macht, ne? Du kannst GitHub nicht self-hosten, sondern musst du
Ja.
diese Enterprise-Version kaufen. Also alles gut.
Ja, also schauen wir mal an, wie das weiter sich entwickelt. Ja, ich habe mich wirklich jetzt ein paar Mal bei dem Gedanken erwischt, was mache ich eigentlich, wenn ich weg von Apple muss?
Da kommt so kalter Schweiß bei dir hoch, ne?
Nee, das nicht, aber es ist so eine. Ich habe nicht die Lösung. Also, ich will jetzt kein Gebäsche machen, ne, aber es geht ja nur Richtung Linux. Und dann habe ich mir gefragt, welche Hardware ist denn so, dass ich mich da auch so wohlfühle mit? Ne? Wenn ich jetzt so hier gucke, mein MacBook Air, super schlank, ja, macht einfach, ewig Akku, super Performance. Jetzt habe ich vom Kunden hier so ein HP-Monster bekommen. Ja, da denke ich nur so, oh Gott, sowas wollte ich nicht, sowas will ich nicht haben als Notebook. Ne? Es gibt natürlich jetzt ähnliche Formfaktoren. Ja, aber jetzt habe ich mich hier an die ganze Prozessorarchitektur gewöhnt. Ja, da muss ich auch fast auf Tuxedo hoffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Die.
Ja.
Ja. Und du benutzt auch das Betriebssystem von denen auch inzwischen. Habe ich das richtig im
Genau,
Kopf
und
gerade?
ich bin
Ja.
auch sehr, sehr zufrieden und bereue den Schritt halt nicht. Und darum bin ich am Liebäugeln, wirklich am Liebäugeln, dass ich mal ThinkPad Adieu sage und beim nächsten Mal wirklich auf den Tuxedo wechsle. Aber das Ding tut's noch bei mir, deswegen ist weiter fern. Und die Tuxedos, was ich mal auf der Foscon in den Händen habe, das war von der Verarbeitung her, vom Feeling her richtig gut. Wahrscheinlich kann natürlich nie, wahrscheinlich kein Apple-Feeling, aber da ich nicht aus dem Apple-Universum komme, ist das für mich jetzt nicht so wichtig.
Ich schau mal gerade, was sie so für mich hätten. Ja, sieht doch alles gar nicht so schlimm aus. Ja.
Na gut, aber sag mal so. Daher, also nehmen wir an, du würdest jetzt einen Mac, also den Laptop halt durch den Tuxedo wechseln. Ich glaube, Smartphone würde auch ein Problem für dich sein.
Smartphone ist das größere Problem, weil ich persönlich will jetzt, es kann jeder machen, was er will, aber mir, ich finde Android schrecklich. Für mich persönlich jetzt, ne? Also ich kann. Das ist jetzt der wichtige Zusatz dazu. Ich esse ja auch kein Spargel und andere lieben das. Ne? Das ist für mich ähnliche Kategorie. Ist auch okay, wenn man das nicht mag. Ne?
Ja.
Aber keine Ahnung, was ich da machen würde. Also Smartphone ist wirklich keine Ahnung. Also weder bei der Hardware wüsste ich das, bei Betriebssystemen noch so gar nicht. Also das ist wäre ein schwerer Wechsel. Ne, also, wenn du jetzt sagen würdest, hier, du kannst jetzt dein MacBook nicht mehr nehmen, nimm doch ein Tuxedo, da kann ich mich sogar mit anfreunden. Das finde ich jetzt gar nicht. Also, so schlimm würde ich wahrscheinlich mit Tuxedo OS starten. Ich hoffe, würde ich einfach hoffen, dass ich das so halbwegs konfiguriert bekomme, wie es mir gefällt. Aber Smartphone, keine Ahnung. Möchte in die USA auswandern.
Ja, warum nicht?
Das kann ich dir jetzt auch beantworten, aber ja. Ja.
Was denn? Es gibt genügend. Als weißer Mann hast du da wenig Probleme.
Ja, aber ich habe noch ein Gewissen und ein paar Moralvorstellungen und
Ja,
die
oh, es
würden
kommt
mir
mir nicht für die
da ab.
Moral.
Ja, es ist ganz schrecklich
Ja.
eigentlich, aber ich weiß, ne? Aber das ist, wenn ich so nachgehen würde, könnte ich auch nach Katar oder sowas gehen und sagen, das ist wenigstens immer warm, ne?
Ja,
Und
genau.
Gehalt ist auch nochmal nett. Kann ich ja genauso, also ja,
Ja,
würde
kannst du
ich auch
sagen,
jetzt
hast vollkommen
nicht.
recht. Es
Ja.
ist absolut valide.
Ja, und ich will auch nichts gegen das Land sagen.
Nein.
Ja, ich fühle mich ja wohl, wo ich lebe und nee, nee, das ist keine Option. Dann doch lieber Tuxedo.
Okay.
Ja.
Gucci. Dann das war der
Das erste
Ausflug,
Thema.
das erste Thema. Denn wir haben noch ein zweites Thema.
Ja, ich bereue schon, dass ich am Anfang gesagt, vor der Aufnahme gesagt habe, es wird eine schnelle Folge.
Genau. Oh, ja.
Ja. Aber du hast was gelesen.
Genau, und zwar, ich habe ein Manning-Buch gelesen, The Programmer's Brain. Und das war mal was anderes. Es geht nämlich darum, da wird halt der Prozess, also was passiert bei uns im Kopf, wenn wir mit Code halt arbeiten? Schwerpunkt vor allem auf Lesen und Verstehen von Code. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die immer wichtiger wird, wenn sie nicht schon wichtig war, weil wir mehr Zeit mit Lesen von Code verbringen als mit selber Schreiben. Und das Buch ist in vier Kapiteln aufgeteilt, also vier Bereiche aufgeteilt. Es geht einmal um, wie kann ich Code besser lesen? Wie kann ich halt Code besser verstehen? Und also im Sinne von, dass ich mit dem Code halt interagiere, dann wie ich besseren Code schreibe und wie ich halt mit Hilfe von Code halt besser mit meinen Teamkollegen halt zusammenarbeiten kann. Und beim das Ganze wurde halt auch mit kognitiver oder Neurologie halt verbunden. Das heißt, die Autorin geht auch darauf ein, ja, was passiert aber eigentlich bei uns im Gehirn, wenn wir damit in Berührung kommen. Und ich hatte halt so ein paar Aha-Erlebnisse und ich würde einfach mal ein bisschen durch den Inhalt durchgehen und wir können mal darüber ein bisschen quatschen und vielleicht ist auch für dich was Neues dabei, Daniel.
Ja, ich bin super gespannt.
Und zwar fangen wir mal mit besser Code lesen. Du kennst es ja wahrscheinlich auch, ne? Du machst einen fremden Code auf und du bist total konfus darüber, was du da halt liest. Du brauchst halt ein bisschen Anlaufzeit, um das zu verstehen, was da halt ist. Und die Frage ist, warum kommt das halt? Und es gibt halt drei Möglichkeiten, warum du ein bisschen verwirrt bist, wenn du das liest. Denn einmal, dir fehlt einmal das Wissen. Das kann bedeuten, dass du das Domainwissen nicht hast oder du die Programmiersprache nicht kannst. Dann fehlt dir halt Kontextinformationen, in welchem Umfeld dieser Code halt entstanden ist. Und dann ist es halt so, dass dein Gehirn halt nur eine bestimmte Kapazität hat, indem er halt Informationen halt verarbeiten kann. Und wenn man sich dann mal dann anschaut, wie halt, was passiert im Kopf, wenn du Code liest, ist halt, du nimmst die Information auf, wird ein bisschen gefiltert im Kopf. Dann kommt erstmal dein Kurzzeitgedächtnis. Und dann kommt über das Kurzzeitgedächtnis die Aufnehmung halt in deinen, sag mal so, im Arbeitsbereich im Kopf. Und dann kommen Informationen aus dem Langzeitgedächtnis, wird auch noch befüttert, um dann halt mit dem Code halt in deinen Arbeitsspeicher sozusagen halt damit zu arbeiten. Und da gibt es halt ein paar Techniken, um halt das halt zu verbessern. Das heißt, das merkst du halt auch, dass du, wenn du Informationen halt zusammen bündeln kannst, also Chunking machen, betreiben kannst, dann merkst du dir nicht mehr jede Zeile Code. Aber du merkst den halt den Zusammenhang in dem, was passiert ist. Und somit kannst du halt Platz sparen im Kopf. Du sagst, okay, das Ding macht halt bestimmte, du weißt zwar nicht ganz genau, was das halt ist, aber es macht halt was halt in diese Richtung. Und dann ist, darum fällt es auch so schwer, zum Beispiel fremde Programmiersprachen halt zu lesen, weil wir nicht das Wissen halt haben, wie die Syntax halt ist. Das heißt, wir können dann unser Langzeitgedächtnis damit nicht zur Hilfe nehmen und müssen halt jedes Mal Kontext switchen, gucken, ja, wie funktioniert diese Programmiersprache. Also befüttern wir unseren Arbeitsspeicher mit Informationen, die wir brauchen, um halt auch mit dieser fremden Programmiersprache halt zu umzugehen. Und da fängt es halt an, wie kann ich mein Langzeitgedächtnis halt dazu nehmen, halt besser Code zu verstehen? Ich muss halt die Programmiersprache lernen. Und da habe ich hier zum Beispiel ein Aha-Erlebnis gehabt, wie man Programmiersprachen lernt. Also ich habe Programmiersprachen gelernt, wo wurde ge gezeigt, okay, es ist eine Schleife, ist eine Vorschleife, und habe ich immer ein Nachschlagewerk dabei gehabt und habe dann entsprechend das halt angewendet. Und die Autorin sagt, naja, eigentlich müsste man Programmiersprachen so lernen, wie man halt Fremdsprachen lernt, nämlich mit Karteikarten. Das heißt, du nimmst dir halt eine Syntax, schreibst sie auf und lernst halt, was bedeutet das? Oder sagst halt, okay, ich will If-Bedingungen, und dann sagst du, okay, schreibst dir halt auf, If-Bedingungen schreibt man halt so auf. Drehst die Karte um, stimmt wunderbar, und nichts beiseite. Und dann gibt es halt dieses, wie man halt Vokabeln lernt in der Schule. Ich habe das ja diesen Karteikartenprinzip gemacht. Du gehst halt alles durch, und dann, was gut verhaftet ist, wenn du mal seltener vor durchgenommen bist, das halt in einen Stapel kommt, die du dir halt sehr selten anschaust. Und somit trainierst du halt dein Langzeitgedächtnis. Eine andere Methode, was dir auch hilft, halt das besser zu chunken, ist halt, wenn du Code hast, was für dich halt ungewohnt ist, das ist halt, weil sie vielleicht ein Paradigma benutzen, was du in der Sprache, was du nicht selten benutzt. Das ist halt temporärer Effekt, das so in der Form, wie du das halt schreiben würdest, um dir halt das besser zu merken. Heißt aber nicht, dass es gleich halt committen muss und pushen muss, sondern könntest es auch wieder reverten. Aber um halt deinen aktuellen, um das Verständnis, das aktuelle Verständnis halt zu verbessern, machst du ein temporäres Refactoring an der Stelle.
Also das habe ich schon gemacht, also ohne das Buch zu kennen. Und das kann ich wirklich empfehlen. Also manchmal habe ich wirklich, dass ich mehrere Sachen refactore, einfach um mal zu verstehen, okay, was passiert jetzt eigentlich? Weil das passiert schon häufiger, dass man Code sieht und der vielleicht ein bisschen komisch geschrieben ist oder sehr, sehr komplex, ne? Und dann, ja.
Was du wahrscheinlich auch schon mal gemacht hast, ist, wenn der Code halt auf mehreren Klassen verteilt ist oder auf mehreren Dateien, dass du anfängst, auch so einen Abhängigkeitsbaum zu bezeichnen. Und zu schauen, okay, die Klassen sind so miteinander verbunden, um eine visuelle Abbildung halt zu kriegen. Und was halt auch hilft, ist halt auch zu visualisieren, zum Beispiel die Zustände. Also wenn du halt durchdebuggst, dann guckst du ja immer, wie die Variablen sich halt ändern. Und manchmal hilft das halt, das Visualisieren, also bewusst halt mal aufzuschreiben, wie sich dieser Zustand sich im Code halt verändert, sodass du eine Zustandstabelle hast und daraus halt dir deine Erkenntnisse und daraus über zu verstehen, was dieser Code halt eigentlich macht.
Also was mir auch hilft, also was mir bis jetzt immer geholfen hat, sehr schnell Code zu verstehen, war, vor allem wenn die Methoden lesbar waren, zu akzeptieren, was da zurückkommt. Ne, also dass ich gewisse Informationen jetzt erstmal ausblende, ne? Der Service wird schon das Richtige zurückgeben. Oh, zum Beispiel, jetzt ein ganz triviales Beispiel, damit ich sag mal, besser ne, diese eine Methode mal verstehe. Und wenn du dann sagst, okay, das macht jetzt die, jetzt gucke ich mal in den Service, was da passiert, oder in diese Berechnungsfunktion, ob das überhaupt stimmt, was da steht, dann hast du aber auch schon wieder einen anderen Blick, weil du weißt, okay, in welchem Wertebereich bin ich ungefähr, wenn ich da reingehe. Und das hilft mir dann manchmal, den Code ein bisschen besser zu zerlegen. Also ganz viele Dinge einfach mal zu akzeptieren, was da ist. Nicht immer alles im Detail zu verstehen, sondern oberflächlich zu verstehen und danach iterativ, sag ich mal, ins Detail zu gehen.
Genau.
Macht das Sinn?
Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Da kommen wir auch nachher zu, wie du halt deinen Code besser schreiben kannst, damit andere Leute das verstehen. Und das ist halt deine Grundlage, dass du erstmal verstehen musst, was bei der Interaktion mit Code halt in deinem Kopf halt passiert.
Mhm.
Ja, dann sind wir auch schon beim zweiten Teil, nämlich wenn du den angefangenen Code zu lesen und schneller, dann musst du auch mit denen halt arbeiten und gucken und den Zusammenhang halt, den Zusammenhang verstehen, was dieser Code eigentlich halt macht. Und was ich interessant fand, war, dass wir arbeiten viel mit Variablen. Und natürlich ist das Naming halt wichtig, aber man sollte sich auch Gedanken machen, welche Rolle halt diese Variable in deinem Code halt hat. Ist das zum Beispiel nur so ein Stepper? Also das heißt, dass er einfach nur hochgezeigt wird für eine Schleife? Ist das vielleicht eine Variable, die halt Zustände behält? Und da, also das Buch bietet halt, das will ich jetzt nicht alles auflisten, aber 12 verschiedene Rollen, die, wenn du überlegst, welche Rolle die deine Variablen haben und wie sie verteilt sind in deinem Code, um damit darüber halt zu gucken, zu sehen, aha, wie ist denn die Interaktion halt in dem Code. Der nächste Punkt ist, das kennen wir eigentlich auch so ein bisschen aus Domain-Driven Design, wir sollen uns halt auch ein Modell halt aufbauen. Ja, was soll das eigentlich? Welches Modell soll dieses Stück Code halt da darstellen? Und da gibt es halt einmal zwei Sichtweisen. Einmal halt auf die Domäne. Das kennen wir ja aus diesen Domain-Driven Design-Geschichten. Das hilft uns auch ja, Modelle zu bauen, die halt nah an der Fachbegriffen sind und Fachlogik. Und das soll sich im Code ja widerspiegeln. Aber diese Technik kannst du auch verwenden, um zum Beispiel neue Programmierkonzepte halt zu lernen. Und das habe ich mir gar nicht mehr so, also ich habe mir das nicht bewusst gemacht, aber es gibt zum Beispiel wohl Leute, die neu anfangen zu programmieren, die haben total Schwierigkeiten, das Konzept einer Variable zu verstehen. Und das versuchen sie über visuelle Modelle halt, denen halt beizubringen. Einer der Modelle könnte sein, eine Variable ist nichts anderes als eine Box, wo ein Wert abgespeichert wird.
Mhm.
Oder abgelegt wird. Natürlich ist dieses Modell halt hat seine Grenzen, weil je nach Programmiersprache ist das nicht ganz richtig. Weil zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Referenzen verweist, ja?
Ja, genau. Ja, ja.
Dann passt dieses Modell halt wieder nicht. Aber dann kannst du sagen, okay, dann nehme ich ein anderes Modell. In solchen Fällen wäre das zum Beispiel, eine Variable ist halt ein Tag oder ein Name für einen bestimmten Wert.
Ja, wobei ich dann auch, also jetzt kommt wieder sehr auf den Kontext an, sagen würde, wenn du das passt, also das Beispiel, das hatten wir auch hier im Podcast schon, Public Static Void Main, ne?
Ja.
Musst du das alles richtig verstehen, wenn du damit anfängst? Ja, also du solltest dich irgendwann damit auseinandersetzen. Also wenn du jetzt ein erfahrener Softwareentwickler oder Entwicklerin bist, dann solltest du irgendwann wissen, was das da heißt. Und warum ist das da richtig? Ne? Also warum haben die es da hingeschrieben? Und die Antwort ist nicht, um dich zu ärgern. Ne? Das ist dann schon wichtig. Aber am Anfang, zumindest habe ich das damals immer gemacht, als ich an der Uni noch Leuten Programmieren beigebracht habe, habe ich gesagt, ignoriere es einfach. Ne, ist jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt, da dein Gehirn reinzustecken, weil es wird dir nicht helfen. Sondern fokussiere dich jetzt erstmal auf die anderen Sachen. Ne? Und irgendwann kommen wir dazu, dass wir dann sagen, und darum steht da zum Beispiel Public. Ja.
Du hast vollkommen recht, aber das ist halt, diese Vorgehensweise ist halt für Sachen, wo du die jetzt wirklich brauchst, um zu verstehen, um weiter voranzukommen. Und da ist klar, wie ich diesen Beispiel schon genannt habe, es kommt auf die Programmiersprache an, es kommt auf das Programmierkonzept halt an, und da werden halt bestimmte Begriffe oder bestimmte Konzepte auch in jeder Programmiersprache halt anders gelöst. Und deswegen, aber es geht halt darum, um dein konkretes Problem aktuell halt zu lösen und versuch halt ein Modell zu finden, was dir gerade hilft, um halt voranzukommen.
Okay, verstanden, ja.
Und dann ist es auch eine lustige Erkenntnis, oder was heißt lustig, ist auch eine Erkenntnis, sobald du die erste Programmiersprache gelernt hast, die zweite Programmiersprache zu lernen, ist viel, viel einfacher, weil du auf bestehende Konzepte wieder zurückgreifen kannst. Da sagst du ja halt, ja, das ist so ähnlich wie in Programmiersprache A. Das kann natürlich aber auch umgekehrt aber auch zu zum, die nennt das Bug-Thinking kommen. Denn manchmal hast du ja Konstrukte oder Syntax, die ähnlich aussehen wie in einer anderen Programmiersprache, die du kennst, aber ganz anders funktionieren. Und dann musst du halt wieder lernen, Gelerntes halt wieder wegzuschmeißen, um halt Platz zu machen für ein neues Konzept, plastisch erzählt. Also es ist halt ein Für und Wider, ob das ist, es ist Fluch und Segen gleichzeitig, dass man halt dann mehrere Programmiersprachen halt kann. So, und jetzt haben wir halt drüber gesprochen, was passiert im Kopf, wenn ich Code lese und damit interagiere. Und daraus kann ich ja eine Schlussfolgerung ziehen, was ich beachten sollte, besseren Code zu schreiben. Und sag mal so, wir kennen das ja mit Clean Code und sowas. Und wenn du das dann aus diesen Gesichtspunkten auf diese Regelungen halt siehst, dann zahlt das halt alles halt rein, wie unser Gehirn halt funktioniert. Also beim Schreiben von Code sollte man sich halt Gedanken machen, wie man unser Kurzzeitgedächtnis, unser Langzeitgedächtnis halt funktioniert. Und das läuft halt dann gut auf die Regelung. Achte auf dein Naming, halte Sachen zusammen, die zusammengehören, verteilt sie halt nicht. Weil alles, was wir halt so als Bad Smell ist, wir empfinden das als Bad Smell, weil das halt bei uns halt die kognitive Load halt erhöht, wo wir uns halt mit Sachen auseinandersetzen müssen, die gefühlt nicht für unser Problem halt relevant sind. So, und dann kommen wir zum letzten Punkt, ist nämlich, wie ich halt mit Hilfe von Code halt mit meinem im Team halt zusammenarbeiten kann. Und da wird nochmal drauf geschaut, naja, was passiert eigentlich, wenn ich Code halt schreibe? Und die haben das mal aufgebröselt, dass wir eigentlich sechs Tätigkeiten halt machen. Wir suchen nach etwas, wir suchen etwas, den Kontext zu verstehen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, das Ganze halt zu beschreiben. Dann müssen wir das einmal alles immer iterativ tun. Dann, wenn wir halt etwas nicht genau wissen, dann müssen wir eher explorativ halt arbeiten, ausprobieren, ob das funktioniert oder nicht. Und dann ist auch noch nach Fehlersuche. Also es sind halt ganz viele Tätigkeiten, die wir machen, wenn wir Code schreiben. Und dann passiert das halt warum wir mal das, wir mal rummeckern, wenn jemand uns aus dem Flow halt rausnimmt. Weil das ja ineinander mitspielt, das heißt, wir müssen halt, wir sind mit ganz vielen Informationen gleichzeitig halt versehen. Das heißt, sobald wir uns aus der Arbeit rausgerissen haben, wir halt wieder so diese Ramp-up-Phase brauchen, um halt wieder diese Informationen aus den sechs Teilbereichen wieder zusammenzuführen. Und das wird erklärt, warum wir immer gerne halt nicht unterbrochen werden möchten an der Sache.
Also ich merke auch immer, dass es mich halt auch wirklich dann Energie kostet, auf ein anderes Thema zu gehen. Ne?
Genau.
Also Energie ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist dann erstmal Sekunde, ich muss mal gerade mein Gehirn wieder sortieren. Ne?
Ja, genau.
Und ich glaube, jeder, der das kennt, im Flow sein, ne? Das ist schon die Art, wie man programmieren möchte. Ja.
So, und dann kann man, haben sie im Buch halt auch eine Technik vorgestellt, wo man dann halt größere Systeme dann da fragen kann. ob sie halt ob sie eher diese kognitiven Lasten halt befeuern oder halt eher gehirnfreundlicher drauf sind. Und das nennt sich einmal Cognitive Dimension of Notations. Und dann nochmal eine Erweiterung basierend auf Codebasis, Cognitive Dimension of Codebase. Und das ist halt, die stellen halt Dimensionen halt vor, nach welchen Kriterien unsere Codebasis halt ist. Dann stellt sich aber auch raus, dass es immer so ein Trade-off ist, ne? Wenn du in bestimmte Dimensionen besonders gut bist, dann passiert das halt, dass in einer anderen Dimension halt, halt schlecht ist. Zum Beispiel, wie viel Level von Abstraktion hast du? Wie ist deine Kapselung? Ist die hoch, niedrig? Hast du eine hohe Grad an Abstraktionen oder niedrige? Ist die Benennung konsistent oder nicht? Ist das führt das ja zu Verwirrung, wie die Benamsung halt ist? Gibt es versteckte Abhängigkeiten? Oder sind die explizit? Also das ist halt ist eine Latte von eine Menge an Dimensionen, die man halt dann bewerten mit Hilfe, die man das bewerten kann, die Codebasis, um rauszufinden, okay, wo müsste ich noch was tun, um entsprechend um halt die kognitive Load von meinem Code runterzusetzen. Und das hilft dann auch später beim Onboarding von neuen Entwicklern. Da gibt es ja halt Tipps. Einmal muss man unterscheiden, Junior-Entwickler oder Senior-Entwickler. Beim Senior-Entwickler reicht das vielleicht nur ein abstrakte, auf der Hochlevel, höheren Level über sich zu geben. Und beim Junior musst du vielleicht nochmal tiefer reingehen, weil er vielleicht auch mit Technik entsprechend ist. Aber wenn man im Hintergrund halt weiß, dass wie einem das diese Informationsflut halt überfordern kann, dass man das Onboarding halt so gestaltet, dass man die Leute nicht von Anfang an gleich überfordert, sondern die das entsprechend häppchenweise halt dann vor die Füße legt. Fazit ist, gefühlt wusste jeder, dass es so ist. Aber ich fand das nochmal interessant, nochmal aus den Aspekten zu lesen, was da wirklich auch im Kopf passiert, um dann nochmal zu Verständnis dafür zu bekommen, warum wir bei manchen Sachen so strugglen, wie wir strugglen.
Also es klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ich muss auch überlegen, also entweder leih ich es mir mal aus oder ich klicke es mal. Da sind schon ein paar interessante Punkte drin und ich finde das immer spannend, wenn du auch ein bisschen weißt, wie das Gehirn funktioniert, weil dann kannst du ja auch daran arbeiten, dass das deinem Gehirn leichter fällt, in einer gewissen Situation gewisse Aufgaben zu erledigen. Ne? Also zum Beispiel, ne? Also jetzt Beispiel, wenn du in den Flow kommen willst, dass da zum Beispiel Musik helfen kann, bestimmte. Wenn du weißt, welche Musik dir hilft, da reinzukommen, kommst du schnell in den Flow.
Ja.
Ne? Und solche Sachen sind natürlich immer wieder hilfreich und ja, helfen dir natürlich auch, dann so ein bisschen deine Skills zu verbessern. Schön, klingt wirklich spannend, das Buch. Ich habe mal einen Tab aufgemacht, das kommt auf Wiedervorlage.
Sehr gut. So, und damit wären wir mal mit Themen durch. Ich habe
Genau,
so
und
spannende
dann.
Themen haben wir schon lange nicht mehr gehabt.
Ja, also das ist ein richtig, richtig großer Block hier. Also das ist einiges. Also nicht schlecht. Dafür Ramsch aus dem Modem, nur drei. Aber ja. Und keine Angst, wer jetzt gerade schon erschöpft ist, weil er sagt, boah, die hat mir gleich die 2 Stunden geknackt. In meiner Lieblings- oder in unserer aller Lieblingskategorie sind diesmal nur 3 Punkte.
Aber
Kategorie.
das hat nichts zu sagen. Ich kann mich an Folgen erinnern, wo nur ein Item auf der Konsumkategorie die ganze Folge entsprechend.
Welches war das?
Ja, das werde ich jetzt nicht sagen.
Nee, ich weiß es wirklich nicht mehr. Helf mir
Das
mal auf die
war doch
Sprünge.
die Wakanda-Folge.
Ach ja, Wakanda hat wirklich Folgen
Ja.
hinterlassen. Ja. Das
So,
war
und
allein auf der.
liebe
Okay.
Zukunft Sandra, bitte den Link jetzt raussuchen. Dankeschön.
Dankeschön. Ja, also kommen wir zu Konsum. Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und es legt los, die liebe Sandra.
Ja, ich lag letzte Woche flach mit dem Infekt, keine Ahnung, was ich hatte, aber es war 3 Tage, hatte ich keine Lust gehabt, mich mit der Außenwelt zu interagieren. Und da habe ich bei Netflix eine Serie gebingt, nämlich The Brother's Son. Meine ich, eine amerikanische Produktion, aber geht es um asiatische Kampfkunst und um eine chinesische Mafia und was da so im Hintergrund halt passiert, auf eine lustige Art und Weise mit viel Action. Also war spannend halt, die zu sehen. Sind auch ein paar Schauspieler dabei, die man kennt. Und also wenn man so auf Actionfilme steht, mit Kampfszenen, ein bisschen Drama hin nebenbei, kann ich die Serie absolut empfehlen.
Ja, und ich habe mitgebracht mal wieder etwas, was gerade läuft. Denn auf Disney Plus läuft Daredevil Born Again. Daredevil ist, glaube ich, für mich so ein bisschen das, was für dich Batman ist. Also ist einer meiner absoluten Lieblingshelden. Und der hatte schon eine Serie, die damals von Netflix produziert war. Ne, mit den Rechten und so allem von Marvel. Und diese Daredevil-Serie fand ich immer großartig. Geht gar nicht so viel darum, dass der immer in seinem Kostüm unterwegs ist. Ne? Das Alter Ego von dem ist ja Anwalt. Das heißt, es gibt auch immer wieder diese Anwaltsszenarien, wo der dann als Anwalt tätig ist. Und ich war sehr nervös, weil diese Produktion von dieser Serie hat sehr lange gedauert, ging die ganze Zeit hin und her. Es gab immer wieder Gerüchte, oh, läuft nicht so. Und sie haben wirklich das, was ich bis jetzt gesehen habe, eine großartige Serie hingesetzt. Macht richtig Spaß. Also wer die Serie bei Netflix schon gern geguckt hat, wird die hier jetzt auch mögen. Ist genau dieselben Schauspieler, ist genau der gleiche Vibe, aber ist schön weitererzählt. Ne? Also ist jetzt nicht immer dieselben Leute, sind auch neue Leute dazugekommen, die eine wichtige Rolle spielen. Und wer die Serie nicht kennt, jetzt auf Disney Plus gleich erstmal von vorne anfangen. Man kann auch nur mit Daredevil Born Again gucken. Man ist vielleicht am Anfang kurz ein bisschen verwirrt, aber das kriegt man alles. Das kann man sich zusammenreimen, was man da nicht weiß oder versteht. Und es ist eine wirklich tolle Serie. Könnte so die beste Marvel-Serie werden. Vielleicht kurz nach hier WandaVision. Das ist Geschmackssache, aber wirklich richtig toll. Street-Level, Superheld und ja, auch ein sehr, sehr guter Bösewicht.
Spannend, kommt auf meine Cookliste.
Ja, und vor allem kein komisches, hässliches Schiff. Ja.
Die einen so, die anderen so.
Ja, und jetzt kann ich euch schon mal beruhigen, weil wenn wir jetzt bei der nächsten Karte schaffen, das Thema hier zu sprengen, dann wäre ich sehr überrascht, weil das nächste muss man eigentlich mögen. Geht nämlich wieder um den lieben Asterix. Da ist jetzt der zweite Omnibus erschienen, also die nächsten drei Geschichten. Kleopatra ist, glaube ich, dabei. Die anderen beiden weiß ich gerade nicht und ich will jetzt nicht aufstehen und es rausholen. Und wer sich an die Folge erinnert, in der ich den ersten Omnibus vorgestellt habe, diesmal ohne komischen Aufkleber. Also man kauft sich ein schönes, eine Zusammenfassung, ne? Hat wieder drei Geschichten zusammen, sieht alles sehr gut aus, ist alles sehr hochwertig gemacht. Und ja, lohnt sich. Und man kann ja wohl nichts gegen Asterix sagen, oder Sandra?
Also damals, ne? Nein, alles gut. Nee, gegen Asterix habe ich nichts zu sagen. Bin ich
Das
aufgewachsen.
heißt, ja, ich auch. Ich vermisse noch ein paar von meinen alten Büchern, aber ich hole das jetzt über die Omnibusse so mit der Zeit nach. Aber das heißt, wir haben es geschafft.
Und wir haben nicht die 2-Stunden-Marke geknackt.
Na gut, wir sind noch nicht. Ich hab ja heute erst geschnitten. Wir haben auch letztens den Ausklang, ich sag mal, länger gestaltet.
Das stimmt, das stimmt.
In der letzten Folge. Ja. Schön war's.
Ebenso, hat mich gefreut und schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Und
Ja,
hoffentlich
trotz
wieder in 2 Wochen.
aller.
Nicht, dass kein Scheiß dazwischen kommt.
Aber in 2 Wochen haben wir auch den Kalendereintrag.
Ja, haben wir auch. Also ich
Schon
habe einen
tatsächlich.
Kalendereintrag.
Ja, ich auch, ich auch,
Ja,
ja.
dann.
Und danach ist eigentlich ein richtig guter Termin. Dann sehen wir nämlich einen grünen Donnerstag. Und wir haben, wenn ich mich richtig erinnere, oft an grünen Donnerstag oder Karfreitag noch Sachen gemacht. Also wir haben ja sogar schon mal Discord-Hörertreff gemacht.
Das stimmt, das stimmt.
Ja, aber grünen Donnerstag wird schon klappen. So vor dem langen Wochenende, weißt du, ganz entspannt noch einen Podcast aufnehmen, das geht auf jeden Fall.
Also früher, dann wären wir auf die Piste gegangen.
Ja, ganz, ganz
Früher,
früher,
genau.
ne? Aber lass uns davon nicht anfangen zu
Ja.
erzählen, sonst, ja, kriegen wir Ärger.
Genau.
Das Ready for Review. Weißt du, wenn wir irgendwann mal so Premium-Podcast machen würden, weißt du, mit Abos und sowas, dann müssten diese Folgen dann hinter der Paywall stehen.
Ach so, okay, gut. Werde ich mir merken. Für einen Businessplan, für einen Premium-Podcast.
Genau, schreib du schon mal den Premium-Podcast Businessplan. Ich bin dabei, ist alles passt. Ja.
Alles klar, wunderbar.
Was kommt denn nach dem Review? Das ist ja dann schon wieder...
In Production.
In Production, der neue IT-Podcast.
Oh Mann, ey.
Ja, oder auch nicht.
Oder auch nicht, genau.
Wenn ihr das hören wollt, schreibt uns bitte nicht. Ansonsten immer gerne. Wir haben ein schönes Kontaktformular, was funktioniert. Ihr erreicht uns bei Mastodon und bei Blue Sky. Da freuen wir uns auch über jeden Kommentar. Oder per E-Mail oder per Brieftaube oder was auch immer ihr möchtet. Oder wenn ihr uns irgendwo seht, sprecht uns gerne an. Wir freuen uns, das motiviert uns weiterzumachen und weiter Folgen zu produzieren. Ja, Sandra, ich danke dir.
Ich danke dir auch.
War eine schöne Folge und euch, liebe Hörer, wünsche ich einen tollen Tag, eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.